Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Tag Thomas, hallöchen.
Na, wie ist es?
Och ja, es geht so. Gott sei Dank ist es bei uns ein bisschen kühler geworden. Hat sich so ein bisschen beruhigt, das Wetter. Aber nächste Woche soll es ja schon wieder bergauf gehen.
Ja, wie haben sie gesagt, beim Wetterdienst ein endloser Sommer. Also es ist wahrscheinlich jetzt stark übertrieben, aber so wie sonst alles, ja, du hattest mal eine Woche schönes Wetter und dann war es wieder weg oder so, das haben wir, glaube ich, aktuell nicht. Da hast du vielleicht mal 2-3 Tage Pause und das war's dann, zumindest mal bei uns in der Region.
Ja, ich bin ja ein bisschen nördlicher und bei uns ist es Gott sei Dank nicht immer so extrem heiß gewesen. Es ging dann mal wieder ein bisschen runter, also wir hatten nicht immer die 35, 36 Grad, aber wer ganz im Süden wohnt, also Südwesten, Südosten, die waren ja wirklich permanent über 30 Grad unterwegs.
Ja, Südwesten ist ja meine Ecke.
Da unten, ja, das ist schon heftig. Ne? Das ist schon heftig.
Und wir hatten ja auch hier diese Woche die 2 Tage, wo so wirklich auch wieder weit über 30 Grad waren und abends, das Problem ist ja dann abends, das hat ja in dieser einen Nacht, das hat ja nicht abgekühlt. Ja. Du hattest ja immer hier so gegen frühen Abend oder so, hattest du ja immer noch 30 Grad. Du hattest hier teilweise 28, 24 Grad in der Nacht. Das ist gerade mal bis auf 20 Grad oder so runtergegangen. Boah, das macht echt keinen Spaß.
Das ist richtig. Das ist
richtig. Wir müssen da schlafen. Ja. Das war echt, boah, Freunde.
Und stell dir mal vor, du würdest noch in einer Großstadt wohnen. Da wäre das noch schlimmer. Du wohnst ja so ein bisschen ländlich. Ich
Gott sei Dank auch. Genau.
Da geht es ja noch. Aber wenn du dann in so einer Betonwüste wohnst,
Ja, vor allem, also wenn es hart auf hart kommt, könntest du ja immer nur sagen, du zeltest im Garten, ja, beziehungsweise gehst raus in den Garten.
Ja.
Ja, legst dich da irgendwo hin und knackst da eine Runde, ja, aber wie du schon gesagt hast, in der Stadt oder so, wenn du gar keine Möglichkeiten hast, ist natürlich gerade auch das Drückende und das Geschlossene dann noch, ja, das Gott sei Dank nicht, ja.
Naja, gut.
Genau, aber genug vom Wetterbericht von der Front, ja. Wobei, ich muss mal gucken, wie lange ich es jetzt hier aushalte, weil die Sonne scheint ja hier auch ganz schön. Es ist ja auch relativ warm. Ich bin ja hier auch unterm Dach quasi und habe hier alles zu. Ja, mal gucken, wie lange ich das durchhalte heute.
Wir haben ja schon eine Stunde locker Vorgespräch hinter uns. Und ich glaube, wenn wir das aufgezeichnet hätten und veröffentlicht hätten, da hätten unsere Hörer sehr viel Backstage-Dinge über uns erfahren. Also das wäre, denke ich, sehr aufschlussreich gewesen. Also
wir haben da wir sagen das ja öfter, vielleicht einfach mal machen.
Ja, aber ich glaube, da hätten wir nochmal die Schere ansetzen müssen. Das ist, glaube ich, nicht alles.
Oder piepen.
Oder piepen, aber wäre so ein langer Piepton, naja, okay.
Ja,
aber gut. Aber bevor wir in die heutige Sendung einsteigen, lass uns noch kurz erwähnen, dass wir heute im Monat August mal wieder IPALAT als Werbepartner drin haben. Kleine lustige Anekdote, hat uns ein Hörer eingeschrieben und hat gesagt, naja, ihr habt ja jetzt nur einmal im Monat einen Werbepartner, der finanziert euch ja den ganzen Monat durch. Naja, habe ich geschrieben, schön wär's.
Schön wäre es, ja.
Es liegt halt daran, dass im Moment die Werbeeinnahmen extrem in den Keller gegangen sind und warum wohl, ja, das ist richtig. Und es mag natürlich auch daran liegen, dass wir auch trotzdem, dass es wirtschaftlich bei mir zum Beispiel nicht so toll aussieht, immer noch sehr selektiv unterwegs sind. Und wir nicht jeden Werbepartner, der uns hier anschreibt, an Bord holen. Also wir könnten durchaus den einen oder anderen Werbepartner mehr drin haben. Aber damit kann man sich auch sehr viel kaputt machen. Und ich möchte auch für gewisse Dinge keine Werbung machen. Also das ist halt so. Und das möchtest du sicherlich auch nicht. Und deswegen sind wir im Endeffekt relativ werbefrei derzeit unterwegs. Und das sollte den einen oder anderen Hörer ja eigentlich freuen, weil dann hat er einen werbefreien Podcast. Aber wie gesagt, heute haben wir mal wieder IPALAT an Bord und da reden wir dann im Laufe der heutigen Sendung drüber.
Ja.
So. Ja, wir sind so ein bisschen im Sommer.
Über was wollen wir jetzt reden?
Über was wollen wir jetzt reden? Das ist gar nicht so einfach. In der letzten Woche hatten wir noch einen schönen Titel, da haben wir noch reingeschrieben, aus dem Sommerloch geschöpft. Aber irgendwie, glaube ich, ist das Sommerloch bei uns so ein bisschen noch trockener
als irgendwie letzte Woche. Genauso wie wir momentan Wasserstände teilweise haben, ja, und der Rhein ja auch nicht so lecker aussieht aktuell.
Ja.
So stampfen wir hier im Trockenen momentan, was die Themen betrifft. Klar, es passiert was. Ja, gerade auch wenn man jetzt gerade mal wieder mit der Entwicklung mit Taiwan und mit China guckt und das, was es eventuell ja auch wieder für die Lieferketten bedeuten kann, hast du da natürlich viele Themen, aber es ist immer die Frage, will man über sowas reden? Wie lange will man über sowas reden? Weil es ist ja doch eigentlich sehr deprimierend. Klar sind es News, über die man reden kann. Gerade auch jetzt wieder Apple, die ja ihre Lieferanten drum gebeten hat, aufzupassen, wenn sie Waren von Taiwan nach China schicken, dass die entsprechend deklariert sind, beziehungsweise der Ursprungsort konform der Ein-China-Politik halt angegeben werden, damit es da nicht zu Verzögerungen bei den Grenzkontrollen kommt. Da kann man jetzt auch wieder gespaltener Meinung sein. Inwieweit will man sich da halt, ich sag mal, anbiedern, ja, der chinesischen Regierung gegenüber? Wie gesagt, das kann einem Bauchschmerzen machen, aber Apple ist, will natürlich auch sicherstellen, dass sie ihre Produktion halt entsprechend aufrechterhalten können, weil wenn sie nicht produzieren können oder Steine von eventuell der chinesischen Regierung in die Füße geschmissen kriegen oder vor die Füße, schlägt das natürlich nicht nur auf die Verfügbarkeit der Produkte durch, sondern ja auch auf das Ergebnis von Apple, und das kann ja im Prinzip keinem recht sein, wenn da irgendwo schlussendlich keine Produkte in den Regalen stehen. Ja. Wie gesagt, deswegen, klar gibt's News, aber ob, ja, wie gesagt, inwieweit man da jetzt wirklich eine Stunde eventuell drüber reden will, ich weiß es jetzt nicht. Ja.
Und ja, diese ganze Taiwan-Geschichte, und es sind ja im Moment wirklich
so, ja, die macht mir so Bauchschmerzen, so verstehe.
Die macht mir auch Bauchschmerzen. Es sind ja so viel negative News und so viel Scheiße auf der Welt. Es ist Ukraine, Taiwan.
Ja, Russland, wie gesagt, dann die Türkei, die ja, mit Russland jetzt wieder im Bett ist.
Ja, ja.
Was heißt, ja, Entschuldigung, ja, habe ich mich vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt jetzt, aber die wollen ja jetzt auch die Geschäftsbeziehungen noch weiter vertiefen. Wie gesagt, da, es passiert so viel, ja, momentan, ja. Aber, ja.
Ich meine, man verfolgt zwar diese Nachrichtensituation, aber irgendwann, dann sage ich auch mal, ich konsumiere diese ganzen Nachrichten nur bis zum gewissen Grad und ziehe mir nicht mehr alles rein, weil es reicht dann irgendwann. Man kann nicht nur negative News aufnehmen, das geht nicht, ne?
Ja, oder halt, man behält halt so ein High Level. Und geht halt nicht so tief unbedingt in die Materie rein, weil je tiefer du gehst, ja, das ist genauso, wenn du bei YouTube anfängst, ein Video zu gucken und in den Vorschlägen, ja, das Rabbit Hole, in das du dich da begeben kannst, ja, das ist ja ohne Ende. Genauso ist es ja bei den Nachrichten. Wie gesagt, das ist ja nicht nur jetzt hier, Pelosi hat Zwischenstopp in Thailand gemacht, in Taiwan gemacht, sondern das ist ja nur High Level, ja. Und dann kannst du ja noch wesentlich tiefer einsteigen, ja, die Nachrichten verfolgen etc. Und dann kannst du mal gucken, welche Auswirkungen kann das alles haben, wenn China das und das oder so und so reagiert. Und das ist ja nicht nur Apple.
Nein.
In Taiwan wird ja im Prinzip alles für Hightech produziert.
Ja, nicht alles, aber sehr, sehr, sehr viel, sagen wir es mal so. Ne? Das ist halt so, ne? Ja. Nein, und das ist ein wahnsinnig komplexes Thema, und du kannst natürlich sehr tief einsteigen, bloß irgendwann ist dieser Bad News Level einfach zu viel. Ne? Das ist halt so.
Ja, genau. Das war das, was ich gemeint habe. Inwieweit oder wie lange willst du halt über sowas reden?
Ja.
Weil mir macht sowas, ehrlich gesagt, schlechte Laune, weil einfach die Situation momentan so beschissen ist, wenn ich es mal so sagen darf. Und das macht mir dann einfach schlechte Laune, ja.
Ja,
und ich glaube, das müssen wir in dem Podcast nicht unbedingt jetzt so transportieren.
Nee, also mir macht das nicht nur schlechte Laune, sondern generell diese Taiwan-Amerika-Situation, die macht mir auch ein bisschen Angst. China, Taiwan, Amerika steckt ja auch mit drin letztendlich.
Ja, klar. Pelosi, wie gesagt, Teil der amerikanischen Regierung hat einen Zwischenstopp da gemacht, was dann zu allen zu viel Ärger in China oder schlechte Laune in China geführt hat, aufgrund der, wie gesagt, Ein-China-Politik. Will ich da jetzt noch weiter in diesem Fass rumschwimmen?
Ja.
Entschuldigung, ich habe mir eben so ganz beiläufig nebenher Sandorn von Ipalat in den Mund gesteckt. Entschuldigung, ich mach's gerade mal wieder raus, bevor.
Ja.
Aber ganz gedankenverloren habe ich mir das eben
Ja, ja, aber da sieht man mal wieder, wie IPA-LAT bei uns im normalen Leben angekommen ist. Ne?
Ja, ich habe es hier stehen und dann habe ich mir das eben mal.
Ja, ja.
Da ist halt auch lecker.
Ja. Entschuldigung. Ja, ja.
Ganz abgesehen davon, dass sie heute die Folge unterstützen. Wie gesagt, und das ist halt echt schwierig, ja. Und wenn man mal guckt, klar, TSMC, Taiwan, China, Foxconn, wie sie alle heißen, das ist ja echt, oder welche Auswirkungen das ja dann haben kann, wieder komplett auf alle Lieferketten. Ja, selbst in meiner Branche, ja, das muss man auch mal gucken. Das ist ja wieder das Nächste, ja. Und ich bin ja, oder habe ja mit Smartphones oder auch mit der Automobilindustrie indirekt zu tun. Aber das sind ja Auswirkungen, die sich ja da, das ist,
ja. Ja. Naja, gut. Dann
genau, so viel zum Taiwan-Block.
Okay, ich hoffe
nicht. Haben wir noch was im Ukraine-Block? Nein, ich glaube nicht.
Nee, den haben wir auch mal angelegt, aber haben ihn jetzt nicht weiter inhaltlich gefüllt, Gott sei Dank. Ne? Hm. Obwohl, ja, das Thema ist ja nicht vom Tisch. Das ist ja leider so.
Ja.
Gut, ein Produkt, was bei Apple vom Tisch ist, das ist eines der ersten Geräte mit Touchbar. Die fallen jetzt nämlich aus dem Hardware-Support und sind jetzt offiziell als Vintage gelistet. Mhm. Ja, das habe ich jetzt nochmal so.
Mal gucken, wie alt die Geräte schon sind.
Ja.
Oder wie alt die Touchbar schon ist als Technik bei Apple.
Ja. Das habe ich jetzt nochmal so reingenommen. Ja, natürlich ist es interessant, aber eigentlich unter der Überschrift Kinder, wie die Zeit vergeht. Ne? Also
genau.
Touchbar. Wie lange die schon existiert, war mir gar nicht so bewusst, dass es jetzt wirklich schon so
ist. Ja, vor allem, dass sie mit den Änderungen, die wir ja bei den MacBook Pros zuletzt erst hatten, dass die immer noch da ist.
Zumindest
in dem 13er, das ist halt die Frage. Ja.
In einem Gerät, ja.
Mhm. Ja, und das ist, ja, und wir haben es ja in der Vergangenheit schon gesagt, dass mir erklärt sich dieser Sinn nicht ganz von dem, gerade auf M2-Basis, von diesem 13er. Und da wird's nicht interessant, sondern da wird's Zeit, dass das Gerät jetzt dann auch letztendlich abgelöst wird. Ja.
Ich glaube, das dauert nicht mehr lange. Nächstes Jahr wird es, denke ich.
Das ist halt die Frage, ob sie das dann für den Edu-Bereich eventuell noch offen halten wollen oder ob da wirklich dann mehr das MacBook Air nachgefragt wird oder ob inwieweit sie das dann wirklich im ja, ich hoffe, es kommt ein Ersatzgerät dafür. Beziehungsweise, ja. Dass sie einfach die Palette bereinigen, eventuell ein anderes Produkt noch bringen, weil selbst nach unten hin brauchst du dieses Gerät bei den Pros als Gerät eigentlich nicht mit der Ausstattung. Ja. Dann bist du wirklich besser dabei, du verzichtest auf die Pro-Bezeichnung und kaufst dir ein MacBook Air.
Ja, so ist es.
Selbst mit den Vorteilen, in Anführungszeichen, die das Pro 13 noch bietet, ja, wie die Lüftung, ja. Nee, das macht meiner Meinung nach gerade, wie gesagt, in der Ausstattung, dem Formfaktor, mit dem alten Design etc., macht das keinen Sinn.
Ja, das haben wir ja schon so oft gesagt, aber.
Ja. Man kann es, glaube ich, nicht oft genug wiederholen, weil es verkauft sich ja immer noch.
Es verkauft sich gut. Ich hatte letztens erst wieder einen Kunden, der überlegt, eine größere Stückzahl davon zu kaufen. Also. Er hat mir dann so verschiedene Gründe genannt. Ja, wir haben hier so spezielle Messkoffer, da passt das genau rein, weil er hatte Vorgängermodelle, die halt exakt die gleichen Ausmaße haben. Ja, und die neuen Geräte passen da halt nicht so gut rein. Da müssten wir neue Inlays für diese Messkoffer kaufen. Die kosten auch wieder 100 Euro pro Messkoffer. Ja, okay. Das sind ja Argumente, die durchaus valide sind. Bei 20 Koffern sind das halt nun mal auch 2000 Euro, ne, die man dennoch zusätzlich investieren muss, ne, wenn man jetzt auf ein anderes Gerät geht. Das kann ich schon alles nachvollziehen. Ne? Aber so richtig objektive Gründe sehe ich da eigentlich nicht, sich für dieses Gerät zu entscheiden.
Ja.
Aber okay. Anyway. Gut, dann lass uns nochmal versuchen, so ein paar Themen hier herauszuarbeiten. Es gibt einen kleinen Mini-Hinweis oder einen kleinen Mini-Leak, dass wir wohl davon ausgehen können, dass wir in der iPhone 14-Reihe und ich hoffe nicht nur im Pro-Bereich, sondern auch im normalen iPhone 14-Bereich ein Always-On-Display sehen werden. Die Gerüchte, naja, die gehen ja dahin, dass nur die Pro-Geräte ein Always-On-Display bekommen sollen. Ich hoffe, dass es ein Feature ist, was sich durch die komplette Produktserie zieht. Da kann man nur noch hoffen. Jedenfalls gab es in der Beta 4 von Xcode und zwar im iPhone-Simulator einen kleinen Leak zu sehen, wenn man in den Swift UI Preview geht und sich und das Gerät wieder aufweckt, ist ganz kurz ein Sperrbildschirm zu sehen, der in einer anderen Version dargestellt wird und man sieht, wenn man jetzt zum Beispiel da einen Screenshot von macht, dass genau diese Variante von diesem Sperrbildschirm sich gut dazu eignet, diesen als dauerhafte Anzeige zu verwenden. Also diese neue Variante vom Sperrbildschirm. Und deswegen geht man davon aus, dass dieses Always-On-Display Einzug halten wird, zumindest in der Pro-Serie, ob das dann auch wirklich komplett ist. Wie gesagt, da streiten sich noch die Analysten und die Leaker, ob es ein Feature ist, was sich komplett durchziehen wird. Naja.
Ja, du hast es eben ja schon ein bisschen angesprochen mit Featuren, dass man es da sehen wird. Wenn man glauben darf, ja, werden wir ja schon unterscheiden. Alle die iPhones zu den Pros dann oder die Standard zu den Pro-Modellen. Da ist ja, wie gesagt, einmal dieses Feature nicht ganz klar, ob es dann in allen Geräten verfügbar sein wird. Wobei, ich denke mal, das ist noch eins, was man, glaube ich, oder was wirklich Fragezeichen aufwerfen sollte, wenn es nicht in allen verfügbar ist. Ja, dann gab es ja die Gerüchte, dass die Standardmodelle noch mit dem A15 kommen sollen und der neue Prozessor nur in den Pro-Modellen drin ist. Wäre für mich auch schon wieder so ein Fragezeichen, gerade weil es ja dann auch heißt, der 15er würde im 14er bessere Leistung bringen als im 13er. Mhm. Eventuell mehr RAM spendiert kriegen, etc. Hoffen wir, dass es dann auch der Fall ist, wenn es noch der 15 sein sollte, dass er da, wie gesagt, mit vielleicht dann auch einem neuen Fertigungsprozess, eventuell mehr RAM, dass es dann auch wirklich der Fall sein sollte, weil wenn es wirklich derselbe 15er wäre, der aber bessere Leistung bringen würde im 14er, dann würde ich mich als 13-Besitzer dann auch fragen, what the fuck, ja. Was ja. Habt ihr da wirklich so wesentlich verbessert im 14er, dass die Leistung dann auch eventuell besser sein soll, obwohl es derselbe Prozessor ist, ja. Käme ich mir auch ein bisschen blöd vor. Und wie gesagt, da gibt's ja die anderen Gerüchte noch, wie sich die Modelle unterscheiden sollen, Kamera eventuell, etc. Da weiß ich noch nicht ganz genau, was ich davon halten soll, ja. Weil ich fand eigentlich beim 13er aktuell und den Pro-Modellen fand ich es eigentlich ganz gut, ja. Wenn jetzt wieder so mehr Features kommen sollten. Klar ist es schön für die Pro-Käufer, beziehungsweise Besitzer für die Geräte an sich, dass da wieder ein bisschen mehr Abstand da ist und sich das Pro eventuell auch wieder ein bisschen mehr rechtfertigt dann im Vergleich zu den Standardgeräten. Aber,
Bezüglich des schnelleren SoCs oder des fein getunten SoCs gab es auch Gerüchte, dass das 5G-Modem noch ein wenig angepasst werden soll und eine andere Generation vom 5G-Modem Einzug halten soll. Das natürlich dann auch durch die bessere Effizienz und das bessere, Tuning auch eine längere Akkulaufzeit möglich sein soll als bei den bisherigen oder aktuellen Geräten. Da gab es auch noch Berichte. Nach wie vor wird da aber immer noch ein Qualcomm-Modem wohl Einzug halten in dem Gerät, also keine Eigenproduktion von Apple. Aber gut, die Gerüchte oder die Situation, die stand ja schon lange fest, dass der Umzug auf die eigenen 5G-Modems noch ein bisschen länger dauern wird. Da stecken sie wohl noch tief in der Entwicklungsphase sozusagen, ja. Ja, aber es gab auch noch Gerüchte. Also ist, wie gesagt, generell geht die Informationslage dahin, dass die Unterschiede doch wirklich massiv sein sollen zwischen der Pro-Serie und der Nicht-Pro-Serie. Bisschen auch zum Display, nicht nur also auch von den Displaymaterialien. Die Pro-Geräte und auch die Nicht-Pro-Geräte sollen wohl oder die Panels sollen wohl von Samsung kommen. Und da setzen sie auf zwei verschiedene Technologien. Einmal auf die LTPO-Technologie. Und da geht es so, dass die neuesten M12-Panels, so werden die bei Samsung intern genannt, in die Pro-Modelle reinkommen sollen. Das sind Polykristalle Oxid-Displays. Und die haben zur Folge, diese LTPO-Panels, dass zum Beispiel auch eine höhere Pixeldichte dargestellt werden kann. Und die reinen 14 Zoller, also nicht 14er, nicht die Pro-Modelle, die sollen mit den M11-Panels ausgestattet werden. Und das sind LTPS-Panels, die verfügen nicht so über eine hohe Pixeldichte. Und das sind also auch nochmal wohl diese Pixeldichte eines der größeren Merkmale bei den zwei verschiedenen Display-Technologien grundsätzlich. Da gibt es zwar natürlich noch feinere Abstufungen, aber mal ganz platt ausgedrückt, die hohe Pixeldichte, das sind die grundsätzlichen markanten Merkmale, wo die Displays sich unterscheiden. Ja. Ob sich das dann im Alltag auch wirklich so stark bemerkbar macht, das ist eine andere Sache, weil grundsätzlich sind es beides OLED-Panels und ob wirklich diese Feinheiten von LTPO zu LTPS für den Endkunden oder für den Otto-Normalanwender wirklich so sichtbar sind, das zeigt sich dann im Alltag. Oder das zeigt sich dann, wenn die Geräte auf dem Markt sind.
Wenn die Geräte dann da sind, ja. Hm.
Ja. Ja. Weil letztendlich ist es auch immer so, Vergleiche kannst du nur machen, wenn du sie direkt nebeneinander liegen hast. Ich glaube nicht, dass das jemand merkt, der jetzt auf ein iPhone 14 schaut und eine Stunde später dann auf ein iPhone 14 Pro schaut, dass ja, diese Unterschiede dann so zu sehen sind. Hast du die nebeneinander liegen mit gleichen Lichtverhältnissen, am besten noch mit dem gleichen Wallpaper, dann magst du das auch alles
Video,
sehen.
Je nachdem, genau. Hm.
Ja, aber wenn du die zeitversetzt in der Hand hast, wirst du das wahrscheinlich nicht bemerken als Otto-Normalanwender.
Ja. Also eingerichtet, auf was ich ja auch wirklich gespannt bin, inwieweit das sich dieses Jahr bewahrheiten wird, ist ja auch wieder die Gerüchte im Thema oder in Bezug auf die eSIM. Mhm. Angeblich soll es ja in den Staaten Netzbetreiber geben, die eine reine eSIM-Version von dem iPhone 14 bekommen sollen. Mhm. Oder angefragt haben bei Apple. Da bin ich mal gespannt, inwieweit das wirklich der Fall sein wird, ob da irgendwie im September oder nach dem September reine eSIM-Geräte kommen. Ich kann es mir eigentlich schlecht vorstellen, dass sie da zwei verschiedene iPhone-Versionen dann machen wollen. Und gerüchteweise wäre ja in der Diskussion bei Apple, dass das iPhone 15 eventuell nur noch eSIM werden soll. Mhm. Das wäre mal interessant zu wissen, ob man da im Laufe des nächsten Jahres dann Gerüchte aus den deutschen Netzanbieter-Ecken irgendwo hört. Oder ob es da den einen oder anderen Push bzw. Werbeoffensive vielleicht nochmal geben wird in Vorbereitung zu dem iPhone 15, denn wenn es denn überhaupt wirklich so sein sollte, dass das eventuell mit oder nur mit eSIM kommen sollte, dass man da vielleicht in Vorbereitung auch vielleicht ein bisschen mehr hört von Telekom, ja, Vodafone, eventuell O2, ja, Telefonica, dass sie da vielleicht schon mal ein bisschen was vorbereiten wollen, ja, in Bezug auf Informationen beziehungsweise Vorbereiten der Kunden, ja. Ich habe ja nach wie vor mit dem Thema eSIM ein bisschen Bauchschmerzen. Wie gesagt, als zweite Lösung gar kein Thema, gerne. Mhm. Als reine Lösung habe ich da, wie gesagt, immer noch Bauchschmerzen mit.
Ja.
Nicht unbedingt jetzt in Bezug darauf, dass ich so ein Weltenbummler bin und überall gerne meine eigene oder eine SIM-Karte von vor Ort benutzen möchte, sondern halt die anderen Implikationen, die das Thema halt mit sich bringt. Und ob man da wirklich schon jetzt auch mit der Akzeptanz der Kunden beziehungsweise überhaupt auch mit Netzanbietern gerade in Deutschland halt schon so weit sind, wage ich aktuell noch zu bezweifeln. Ja.
Also im Moment sehe ich da keine großen Werbeaktionen, wie du es eben schon sagtest. Also ich sehe die deutsche Carrier-Szene, O2 und Telekom, wie sie auch alle heißen.
Die haben sich ja lange gesträubt gegen das Thema.
Haben sich erstens lange gesträubt und ich sehe sie wirklich jetzt nicht in einer aktiven Situation oder ich sehe sie wirklich jetzt nicht das proaktiv bewerben. Und ich gehe da mal von aus, wenn das Apple wirklich vorhat, im iPhone 14 zu machen, dann wüssten die Carrier zum jetzigen Zeitpunkt schon Bescheid.
Nee, iPhone 14 sind ja Gerüchte, dass einige Netzanbieter in den Staaten anscheinend das machen wollen. Mhm. Und wie gesagt, da stellt sich mir halt die Frage, inwieweit wäre Apple bereit, da halt iPhones zu machen für speziell den amerikanischen Markt, die nur eSIM sind und parallel aber noch SIM-Geräte anbieten wollen. Mhm. Beziehungsweise das Gros SIM-Geräte wären. Oder mit einer physischen SIM. Ja, nicht eSIM, sondern physische SIM. Dann halt für spezielle Anbieter, ja, dann eine reine eSIM-Version. Wüsste ich jetzt nicht, inwieweit Apple da das machen wollte. Vielleicht, außer sie würden als Testballon, als Testplattform das gerne nutzen. Mhm. Okay.
Um die Marktakzeptanz abzuchecken, wie gut es ankommt, wie gut die Geräte Absatz finden.
Wie das technisch in dem Rahmen dann oder in der Skalierung dann auch funktioniert, weil eSIM aktuell, okay, kannst du machen, beziehungsweise deine Tarife etc., bla, du hast die Erfahrungen, die du halt ja auch mit der Apple Watch gemacht hast in dem Bereich und dann halt jetzt eventuell mit einigen ausgewählten Carriern dann halt mal gucken, wie so ein reines Gerät sich dann wirklich im Tagesablauf oder im Netz dann halt bewährt. Vor allem auch die Akzeptanz bei den Kunden vielleicht. Dann mal gucken, wie die Nachfrage so ist. Aber klar, wenn mit dem 15er Apple planen sollte, generell auf eSIM umzustellen, dann müssen die aktuell schon auf jeden Fall da mit Carriern oder mit den Netzanbietern zusammenarbeiten, weil die ja die Infrastruktur dann auch wirklich entsprechend umstellen bzw. ausbauen müssen, damit sie das dann überhaupt auch bewältigen können. Wobei, wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir schon so weit sind, dass alle Smartphone bzw. alle iPhone-Kunden wirklich auf eine SIM verzichten wollen.
Das glaube ich auch.
Klar, was für 90% der Nutzer macht es wahrscheinlich keinen Unterschied, ob sie eine SIM nochmal anfassen oder, wie gesagt, das over the air dann einfach geschaltet wird über ein Netzbetreiberprofil bzw. Update. Mein Gott, ich glaube nicht, dass wir so schon einmal das Bewusstsein draußen haben bei den Kunden. Mhm. Was ist überhaupt eine eSIM? Ja. Und ob, wie gesagt, die Akzeptanz dann überhaupt da wäre.
Das ist richtig. Dabei könnte ich mir wirklich gut vorstellen, dass das jetzt ein Test ist in den Staaten. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass Apple erstmal so einen Testballon startet.
So ein kleiner Field-Test, ja, begrenzt. Ja.
Obwohl, kleiner Fun-Fact am Rande, in der aktuellen Situation, wo wir uns gerade befinden, wäre eine reine eSIM natürlich sehr praktisch, weil Chip mangelt. Das ist ja nichts anderes als ein Chip. Und diese Aussage begründe ich deswegen, weil ich letztens eine neue Krankenkassenkarte beantragen musste. Nicht für mich, sondern für meine Mutter. Spielt aber im Endeffekt keine Rolle, für wen sie ist. Mhm. Und denn nach 14 Tagen habe ich dann bei der Krankenkasse angerufen, habe gefragt, ja, wo bleibt denn die neue Krankenkassenkarte? Wir haben im Moment Probleme. Wie Chips kriegen wir im Moment nicht ran. Es dauert wohl noch 14 Tage. Wir kriegen im Moment diese kleinen Chips, die auf der Karte sind, nicht schnell genug geliefert von unserem Kartenproduzenten. Mhm. Chipkrise hat auch bei der Krankenkasse zugeschlagen.
Ja, beziehungsweise bei den Herstellern der.
Ja, letztendlich wirkt es sich natürlich auf die Krankenkasse aus, klar. Ja. Mhm. Ja, also. Gut, und das wäre bei der eSIM natürlich dann... Ja,
so ein Cent-Artikel, ne?
Ist ein Cent-Artikel, aber wenn sie nicht da sind,
kann ja, klar, man sie nicht... Ja, klar, wenn sie nicht da ist, sie nicht da. Und das kann dann auch ganz andere Auswirkungen haben, klar.
Ja, richtig. Und das hat natürlich...
Dann bleibt auch mal ein Auto auf dem Hof stehen, weil es nicht fertig gebaut werden kann.
Ja, und dann haben die Leute keine Krankenkassenkarte, dann muss man wieder einem Abrechnungsschein arbeiten. Das ist dann wieder ein bürokratischer Zusatzaufwand. Also da entstehen dann wiederum Nachfolgekosten, ne? Das ist halt so.
Ja, aber dass man dann in so einer Situation, gerade wo man ja auch über die digitale oder über die Smartphone-Krankenkasse ja schon diskutiert hat, dass man dann so Projekte dann nicht entsprechend pusht. Ja,
klar. Naja. Gut, gut. Ja.
Schwierig.
Ja.
Nee, aber ich denke mal, das wird gerade jetzt 14 und 15 wird nochmal ein sehr interessantes Jahr für die iPhones werden. Mhm. Wie gesagt, 14er, wirklich die Gerüchte, die wir aktuell haben, gerade auch mit den Unterschieden zwischen Standard- und Pro-Modellen, 15er nochmal mit den Änderungen, die kommen sollen, wird es wirklich USB-C sein, wird es dann wirklich die neue Notch geben, wird es eine reine eSIM-Variante werden. Ja, das werden nochmal zwei interessante Jahre werden. Und dann, wenn das wirklich alles so sein sollte, ja, wie man um die Gerüchte haben, was wird dann aus einem, oder was stellen wir uns dann für einen 16er vor?
Ja, ja, aber.
Weil langsam gehen uns ja wirklich die Ideen aus.
Ja, die Ideen, das 16er ist ja noch so weit hin. Das
14er ja, aber ist ja noch da nicht muss man sich heute auch schon Gedanken machen. Und wenn du jetzt das ganze Pulver, okay, klar, du kannst immer an der Kameratechnik was machen.
Ja, ja.
Bis dahin haben wir ja hoffentlich, oder wird sich ja das mit den Teleskoplinsen auch gerade im Smartphone-Bereich hoffentlich von der Miniaturisierung so weit ergeben haben, dass du da vernünftig oder auch am Zoom noch wesentlich mehr machen kannst als heute. Da gab es ja auch schon Gerüchte gerade zum 15er nochmal mit dem Kamerasystem. Das sind ja so Sachen, wo, also ich denke mal, Kamera ist nochmal so ein Thema, was sich definitiv über die nächsten iPhones weiter durchziehen wird, weil das ja auch so, würde ich mal sagen, hat sich die letzten Jahre gezeigt, auch so ein Steckenpferd von Apple ist, gerade was Kamerasystem betrifft. Und nicht nur rein Software, sondern auch wirklich in der Hardware. Mal gucken, ja, wie gesagt, da soll sich ja ein bisschen was in dem Bereich abzeichnen in Bezug auf Telefoto nochmal, dass da im Zoom-Bereich noch viel Potenzial steckt, gerade halt Hardware. Da muss man wirklich mal gucken und ansonsten.
Also was denke ich,
halt echt schwierig,
ein generelles
was
Thema
da betrifft.
Ein generelles Thema in der Smartphone-Branche ist, also nicht nur in der Smartphone-Branche, so eine Technologie würde den ganzen Markt nach vorne bringen, bessere Akkus, eine neuere Akkutechnologie, die länger hält. Das, denke ich, ist das Thema, was
ja, genau, die Brennstoffzelle. Ja.
Zum Beispiel, ja, ja.
Sorry.
Es gab ja schon Prototypen von irgendwelchen Powerbanks, die mit Brennstoffzellen arbeiten. Mhm. Also Scheiß, gab es ja alles schon. Ne? Also das ist ja...
ja. Ja, und wie gesagt, 16er wären wir ja auch schon wieder im Jahreszahlenbereich, der aktuell immer noch gehandelt wird für Foldables von Apple.
Naja, okay, das sehe ich immer noch sehr kritisch, das Thema, aber okay.
Ja, wobei 16er ist noch so weit hin, das könnte durchaus eine realistische Zeitangabe sein, vorausgesetzt Apple würde überhaupt was machen wollen in dem Bereich.
Ja.
Und wie gesagt, Smartphone ist für mich immer noch ein großes Fragezeichen. Ich sehe es ja dann eigentlich nach wie vor immer noch mehr iPad beziehungsweise MacBook.
Mhm.
Wo sich das für mich mehr anbieten würde wie in einem Smartphone, aber warten wir mal ab, was Samsung jetzt zeigt. Ich glaube, was haben wir heute für einen?
Heute ist der 6. 6. August, meinst du?
Ah, stimmt. Montag ist der 8. und am 10. ist, glaube ich, Samsung.
Okay.
Und da werden sie auch neue Folds vorstellen. Mhm. Da bin ich mal gespannt. Mein Gott, viel Neues werden wir da auch nicht sehen. Sondern die Geräte-Updates für die bestehenden Geräte, Fold 4, was weiß ich, was wie sich die Dinge da jetzt alle genau nennen, Flip, glaube ich, eins, gell?
Mhm.
Da wird es ja, denke ich, was Neues geben oder Updates geben zu den Geräten. Da bin ich mal gespannt, vor allem was die Preisentwicklung betrifft. Angeblich sollen die ja auch nochmal anziehen. Wobei, was wird momentan nicht teurer? Wir hatten vor der Sendung gerade drüber gesprochen. Was wird momentan nicht teurer? Also gehen wir mal davon aus, dass gerade inflationsbereinigt und den Einkaufs- oder den, generell der Situation, was Verfügbarkeiten von Artikeln betrifft, eventuell auch Teuerungen in dem Bereich beziehungsweise mehr Geld in die Hand nehmen, um eventuell auch die Versorgung mit Teilen halt sicherzustellen etc. Da wird wahrscheinlich eine Preiserhöhung nicht ausbleiben. Aber wo die Geräte letztendlich liegen werden, bin ich mal sehr gespannt, also preislich. Und ob man vielleicht wirklich noch ein, zwei Innovationen erwarten darf von Samsung in dem Bereich, weil die sind ja eigentlich, klar gibt es noch andere, die ein paar Flip oder ein paar Foldables jetzt aktuell auf dem Markt haben, aber Samsung ist ja eigentlich da auch wieder die Firma, die am längsten da eigentlich mit im Boot sitzt, die die meiste Erfahrung in dem Bereich haben, würde ich sagen. Und ja, Erfahrung, wir wissen ja alle, wie die ersten Generation oder welche Probleme die gemacht hat. Da bin ich echt mal gespannt, ob man da vielleicht noch die ein oder andere Innovation jetzt auch wirklich mit den nächsten Generationen noch sehen wird. Ja. Was halt jetzt Design betrifft, was Dünne betrifft, was Display betrifft, was Glas betrifft, etc. Da bin ich echt mal gespannt und habe da viel, ja, was heißt Hoffnung, aber erwarte da viel vom 10. Ja. Mhm.
Ja.
Ob Samsung das erfüllen kann, ist eine andere Frage. Aha. Aber dieses Grab haben sie sich quasi selbst gegraben, ja. Also von daher.
Ja,
den Hügel müssen sie rauf, ja.
Das ist richtig. Also Samsung macht doch gerade eine sehr schöne, was heißt schön, eine sehr interessante Werbeaktion mit einigen großen Carriern zusammen. 1&1, Sparhandy, wie sie alle heißen, obwohl Sparhandy kein Carrier ist, sondern eigentlich ein Vergleichsportal für verschiedene Carrier-Anbieter letztendlich. Aber letztendlich fahren sie gerade eine große Promo-Aktion. Nächste Woche ist es soweit, da ist das große Event. Ihr könnt euch jetzt schon registrieren, um die neuesten Informationen zu bekommen. Und ihr gewinnt dann ein Gerät, was dann vorgestellt wird. Also sie machen da so ein bisschen eine mysteriöse Gewinnspielaktion, nicht von den Rahmenbedingungen, sondern von dem, was man halt gewinnen kann. Also da fahren sie jetzt gerade so eine breit gestreute Werbeaktion. Und eine Werbefigur, die sie sich dafür ausgewählt haben, einer von vielen, ist jetzt auch Alexi Bexi, der hält jetzt den Kopf für Samsung hin. Nee, das klingt ein bisschen doof, er hält nicht den Kopf für Samsung hin, er macht für Samsung Werbung, sagen wir es mal so.
Das war das, was ich gesehen habe von ihm.
Ja, zusammen mit
einem. Ich hatte da nicht so drauf geachtet, aber okay, das erklärt es natürlich.
Ja, ich fand es halt ein bisschen im ersten Moment ein bisschen befremdlich, klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch gehängt. Hey, er macht jetzt für Samsung Werbung, weil man hat ihn ja eigentlich so ein bisschen mehr im Bereich Apple verortet. Aber okay. Er ist ja denn doch ein bisschen breiter aufgestellt, wenn man sich seine Videos anschaut. Er macht ja nicht nur Apple-Content, er macht auch, testet auch andere Dinge. Da habe ich mal ein bisschen mehr drüber nachgedacht. Naja, okay. Kann man machen.
Ja, vor allem, wenn du mal guckst, wenn jemand wie Samsung halt bei dir anklopft und da eine Möglichkeit besteht für eine Kooperation, gerade in dem Bereich jetzt im Vorfeld halt wie nennt sich es nochmal, Samsung?
Ja.
Jetzt fällt mir es nicht ein,
wie das Event.
Unpacked, genau. Unpacked, ja. In dem Zusammenhang eine Zusammenarbeit zu machen, gerade in dem Bereich, wenn du mal guckst, ja, Foldable, so weit sind wir bei Apple noch nicht, beziehungsweise generell ist der Markt noch relativ überschaubar. Warum nicht, ja.
Klar, man ist ein seriöses.
Sie hätten an schlechteren Stellen anklopfen können.
Also er hätte mit schlechteren Firmen Werbung machen können oder zusammenarbeiten können. Also wenn jetzt bei uns Samsung anklopfen würde, würde ich für die auch Werbung machen. Die Produkte kann man durchaus bewerben. Das ist jetzt kein Problem. Ja,
es kommt auf die Bedingungen drauf an und für was.
Aber
warum sollte man da nicht mal zusammen sprechen?
Ja? Aber grundsätzlich habe ich da kein Problem für Werbung zu machen, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt hinter die Betriebssysteme stehe, also Android, aber das hat ja grundsätzlich nichts mit der Hardware zu tun, weil die Hardware, die sie produzieren und die sie in die Geräte reinbauen, das sind ja durchaus leistungsstarke Produkte, also da kann man ja nichts gegen sagen. Und gerade
wie gesagt, wie ich es eben schon gemeint habe, es ist auch immer die Frage, wie und für was.
Richtig.
Also, Samsung ist ja ein Riesenladen. Ja, das ist ja jetzt nicht nur die Foldable-Ecke, sondern wir haben ja auch schon über andere Samsung-Produkte gesprochen.
SSDs zum Beispiel. Ne?
Ja, unter anderem. Ja. Wir müssen da jetzt nicht die ganzen Produkte aufzählen. Nein. Freut sich Samsung wieder. Guck mal.
Guckt jetzt die zwei
Bekloppten. Wir haben nichts bezahlt und kriegen trotzdem unsere Sendezeit.
Ja, so ist es.
aber wie gesagt, da kommt immer drauf an. Warum nicht? Ja. Wenn sich eine Zusammenarbeit anbietet, warum sollte man nicht drüber nachdenken? Ja.
Ich sag ja, wir müssen einfach nur mal mehr über direkte Kooperation sprechen, dann wird sich das auch bewahrheiten. Du siehst ja, in der letzten Folge haben wir auch in der vorletzten Folge haben wir auch über Alpine gesprochen und wir werden demnächst zu Events eingeladen von Alpine. Ja. Also von daher, übrigens, kleine Korrektur.
Man muss es nur herbeireden. Ne?
Wir haben immer gesagt, oder du hast gesagt Alpine, das heißt Alpine. Das gute Dame hat mich dann darauf hingewiesen. Alpine, das waren die Stereoanlagen, die in den Autos verbaut worden sind.
Ja.
So ist das. Die Marke existiert sogar noch, Alpine, aber hat auch keine Marktbedeutung mehr. Das ist generell.
Wann ist der letzte Insolvenz angemeldet? Hat das Onkyo?
Onkyo, ja. Aber die machen keine AK-HiFi, die machen nur generelle HiFi.
Nee, das nicht, aber die sind ja auch im HiFi-Segment tätig, gewesen.
Und ich hatte Onkyo Verstärker, Receiver im Einsatz, war ich mit zufrieden. Also, Aber okay.
Ja, der Trend ist ja auch da ein anderer. Wenn du da nicht in der entsprechenden Ecke jetzt aufgestellt bist mit Produkten, wird es, glaube ich, in dem Bereich sehr schwierig.
Ja, dieser ganze HiFi-Bereich, der ist sehr diffizil und der hat sich sehr stark auseinandergetrennt. Also so für den Heimbereich geht mehr so in das Multiraumsystem, in die, in Anführungsstrichen,
ja, beziehungsweise günstige. diese ganzen Smart-Speaker.
Ja, Sonos und dann gibt es so Player wie Bowers & Wilkins, die noch so technisch noch ein bisschen einen draufsetzen wollen, klangtechnisch. Die haben da jetzt auch interessante Dinge rausgebracht. Und dieses ganze HiFi-Geschichte mit dieser Edel-HiFi-Geschichte, das ist dann schon der Enthusiastenbereich, der dann auch sehr spitz wird. Also die wenigsten in der breiten Masse setzen sich zu Hause noch hin und legen ihre Schallplatte auf einen 5.000 Euro Schallplattenspieler, wobei 5.000 Euro im Schallplattenbereich noch günstig ist, da geht's ja noch ganz weit nach oben.
Also, günstig.
Du, ich habe einen Bekannten, der hat sich sein Haus um seine Stereoanlage rumgebaut, das habe ich dir, glaube ich,
mal erzählt. Das ist ja auch schön, wenn man es machen kann.
Ja, ja, den Raum, wo seine Stereoanlage steht, der ist nicht unterkellert, das hat der akustische Gründe und hast du nicht gesehen. Und
also wenn ich es mir leisten könnte, würde ich mir vielleicht um ein Heimkino das Haus bauen, beziehungsweise halt den Raum entsprechend gestalten.
Ja, da ist ja aber noch ein anderes Thema.
Ja, genau, da kommt, das wird ja dann, aber das sind alles so Nischen, das ist ja.
Da habe ich letztens eine sehr schöne Dokumentation gesehen über eine Heimkinoanlage. Ja, da muss man dann aber auch schon, wenn man da in den Enthusiastenbereich geht, so zwischen 200 und 500.000 Euro auf den Tisch legen, ne? Das ist dann ja auch schon heftig.
Ja. Wie gesagt, mein Fernseher ist vollkommen ausreichend.
Ja. So ist es.
Ich habe da meinen Streamingdienst drauf laufen und das passt.
Ja, man kann es natürlich immer in irgendeiner Weise auf die Spitze treiben, das ist korrekt. Das ist so.
Ja.
Und es ist ja auch langweilig, eine Dokumentation zu zeigen von jemandem, der sich eine Standard-Heimkinoanlage gekauft hat. Ja,
genau.
Das will ja keiner sehen. Man will ja das auf die Spitze getriebene sehen, das Extreme. Weil Standard-Heimkino kann ich auch bei Mediamarkt mir anschauen. Da brauche ich jetzt nicht eine Dokumentation drüber zu drehen.
Genau.
Gut, aber was mir zum Thema iPhone 14 noch eingefallen ist, da gab es heute auch Gerüchte, dass die Preissituation angeblich stabil bleiben soll. Sie sollen sich auf dem gleichen Preisniveau bewegen wie die aktuellen Geräte. Also Apple will anscheinend nicht die Preise erhöhen. Da bin ich gespannt.
Ja, wobei es mich nicht wundern würde, wenn da irgendwas zwischen 50 und 100 Euro teurer rauskommt. Wie gesagt, es ist halt die Frage, wann sie irgendwo oder wann sie eine Inflationsbereinigung halt irgendwie reinbringen wollen.
Angeblich wollen sie es halt nicht machen. Das war die
Aussage. Das ist halt die Frage, inwieweit sind sie dann oder gehen sie davon aus, dass sie das so noch abfangen können? Ja, wird die Situation schlechter? Ja, oder wollen sie es abwarten?
Ja, also was man da lesen konnte. Wir hatten ja schon
die ein oder andere Anpassung gehabt in den letzten Jahren immer mal wieder, auch mit Kursschwankungen Dollar zu Euro, wo es Anpassungen gab. Also von daher ganz ausschließen würde ich es jetzt nicht, ob das dann zum Verkaufsstart kommt oder eventuell später, ja, ist ja nochmal eine ganz andere Frage.
Was man es lesen konnte, war es halt so, dass sie lieber von ihrer Marge was runterschrauben wollen, anstatt das iPhone jetzt noch teurer zu machen, weil sie halt auch wohl sehen, dass
auf jeden Fall ein guter Schritt,
dass der ganze Markt stagniert und ich denke, eine Preiserhöhung wäre jetzt auch das falsche Zeichen, um den Konsum anzukurbeln.
Ja, vor allem erklär das mal jemand, wenn du ständig solche Quartale einfährst.
Ja, ja, klar.
Dann wird es langsam auch schwierig.
Aber solche Quartale erzielt man nicht, wenn man die Margen reduziert, ne?
Nee, das nicht, aber ob du jetzt, wie gesagt, 1% mehr oder 1% weniger hast, für Apple sind das Peanuts, klar, für die Anleger und für die Analysten sind das wieder dann schwarze Tage. Aber für Apple selbst.
Ja, obwohl
aber wenn sich's ein Unternehmen leisten kann,
obwohl ich
dann ist es Apple,
bezweifle, dass der Otto-Normalkonsumer sich über die Umsatzzahlen von Apple großartige Gedanken macht. Also der reine iPhone-Kunde, der jetzt das Ding wirklich nur als Smartphone sieht und jetzt nicht technisch da so tief drin ist, wie vielleicht wir das sind oder Leute, die sich da als Hobbyist mit befassen mit dem Thema, der wird sich auch nicht großartig mit den Umsatzzahlen von Apple beschäftigen. Glaube ich nicht. Die Masse glaube ich nicht.
Der kriegt halt das aus der Presse mit, ja. Dass Apple halt wieder ein Rekordquartal hatte und entsprechend ja. Milliarden an Gewinnen eingefahren hat.
Wenn er das Ganze verfolgt, wenn es ihn interessiert, vielleicht schon.
Ja, ja okay, wenn er halt Nachrichten irgendwo verfolgt, weil es ist ja mittlerweile Mainstream-News.
Ja, ja
also, du hörst ja, ja oder du liest in der Zeitung, also von daher, es gibt genug Quellen oder ja. Sagen wir mal so, das öffentliche Interesse ist so groß mittlerweile, beziehungsweise da auch da angekommen, dass es halt, wie gesagt, in den Nachrichten kommt. Ja, selbst in deinen Standard, was heißt Standard, aber selbst in den öffentlich-rechtlichen, ja, wird das ja eventuell mal kurz angesprochen. Mhm. Klar, nicht so ausführlich wie in anderen Medien oder wie bei uns in der Blase. Aber da wird auch schon mal oder ist auch schon mal die Rede davon. Also wenn jemand sich mit Nachrichten ja oder eine Zeitung liest oder so, könnte er da schon drüber stolpern.
Das ist richtig.
Wie weit ihn das natürlich dann interessiert, ist eine andere Frage.
Das ist korrekt. Mhm. Gut, und dann gab es noch eine Neuigkeit zu der kommenden Farbe oder zu einer Farbe. Bei den Pro-Modellen ist es ja immer so, dass es dann jährlich eine Farbe gibt, die wechselt. Es gab ja mal ein grünes iPhone, dann gab es, dieses Jahr gibt es Sierra Blue und das Sierra Blue, das soll logischerweise wegfallen, ist ja auch Tradition bei Apple, dass die dann immer rausfällt und das soll jetzt durch ein Farbton Lila Purple ersetzt werden. Da bin ich gespannt, wie das dann aussehen wird.
Ja. Ich auch, ja.
Ja. Naja, wird man sehen.
Genau. Aber ich bin eh nicht im Markt für ein neues iPhone, von daher.
Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich dafür nicht im Markt bin. Ich bin eigentlich schon längst im Markt, aber ja, mal schauen. Ja. Ich sag mal, lieber eine warme Wohnung als ein heißes iPhone oder wie war das? Ne? Also da, ich denke jetzt eher an meine Heizkosten als an das iPhone in erster Linie.
Da wird es viele geben, ja.
Von daher bin ich sehr pragmatisch unterwegs.
Deswegen, also dieses gerade jetzt das letzte, also für uns das letzte Quartal wird halt nochmal ganz interessant zu werden, wie halt gerade beim iPhone die Nachfrage sein wird.
Ja, ja.
Oder ob man da merkt, dass der ein oder andere sich das vielleicht zweimal überlegt. Wir haben es ja, oder wahrscheinlich ist das ja mit ein Faktor gewesen, auch bei den iPod. Schön wäre es iPod, ja. Bei den iPad-Zahlen, die sie ja im letzten Quartal präsentiert hatten. Da kann man ja eventuell davon ausgehen, dass das auch schon so eine kleine Rolle mitgespielt hat. Ich bin mal gespannt, wie sich das beim iPhone entwickelt, weil da war ja eigentlich bis jetzt hat sich da ja nichts abgezeichnet, dass da eventuell die aktuelle Situation irgendwo sich durchschlägt. Klar wurde da angesprochen, die Situation in Russland etc., gerade als Markt, ja, dass man sich da ja entsprechend zurückgezogen hat, dass da halt entsprechend das dann ja auch zu berücksichtigen ist. Aber ich bin mal gespannt weltweit, ja, ob man da irgendwo was sehen kann dann.
Ich denke, da wird man was sehen können. Da bin ich fest von überzeugt.
Nein. Da bin ich dann noch nicht mal so überzeugt. Also wie gesagt, ich finde es spannend, ja, wie gesagt, aufgrund der aktuellen Situation mal zu sehen, ob da wirklich eine entsprechende Reaktion einfach von Kunden kommt, ja, die sich das vielleicht zweimal überlegen. Aber ich denke mal, dass sie eher, wie gesagt, auf iPad, Apple Watch, eventuell auf eine Anschaffung von einem neuen MacBook, das vielleicht nochmal nach hinten schieben als auf ein Smartphone. Weil das Smartphone als, wie gesagt, überleg mal alleine, wie du dein Smartphone nutzt.
Ja, aber, ja gut, ich bin jetzt nicht repräsentativ, aber ich überlege mir immer, was könnte das neue Modell besser, was ich persönlich benutze oder was ich persönlich brauche. Und da fallen mir in erster Linie höchstens die Kamerageschichte, die fällt mir ein. Das wäre ein Punkt, wo ich sagen müsste, okay, ja, der Sprung wäre jetzt schon exorbitant hoch, weil iPhone 10, da sind natürlich Welten kameratechnisch, das gebe ich zu. Aber das, was ich mit dem Gerät mache, geschwindigkeitstechnisch, habe ich da keine Probleme mit. Ne? Und ja, das ist der einzige Punkt, wo ich sagen würde, ja, Kamera, ja. Und ich hätte wieder einen frischen Akku, ja. Aber das hat jetzt nichts mit der Technologie zu tun. Das ist ein Verschleißartikel, ne? Das ist halt so. Akku ist ein Verbrauchsprodukt, das ist so. Aber ja, mal gucken. Mal gucken, was Apple uns präsentiert.
Ja, sowieso. Ja.
Schauen wir mal. Aber eine Floskel, ich glaube, wenn wir jetzt eine Statistik aufstellen würden, wäre diese...
Also 1 Euro jedes Mal dafür.
Schauen wir mal, Floskel wäre wirklich ganz, ganz weit vorne. Naja.
Ja.
Aber es ist ja gut, wenn man es immer noch selbst merkt. Aber man merkt es zwar, aber man stellt es trotzdem nicht ab. Man macht es immer weiter.
Ja. Aber apropos ganz vorne.
Ja. Mhm. Ah, du meinst, wir sollten mal unseren heutigen Werbepartner einbauen. Das ist richtig. Ja, du hast ja vorhin schon nicht nur den Werbepartner einbauen wollen, du hast ihn ja schon eingeworfen. Du hast Gedanken verloren, ein Ipalat Sandorn Pastillchen eingeworfen. Aber wie ich ja eben schon sagte, das zeigt ja auch, dass wir wirklich die Produkte verwenden und sie bei uns im Alltag schon lange Einzug gehalten haben. Bei mir ja schon lange, bevor wir für Ipalat Werbung gemacht haben. Das ist ja für mich ein wichtiger Begleiter geworden, schon vor unserer Werbekooperation. Und das war ja auch der Grund, warum wir gesagt haben, Ipalat und unser kleiner Randgruppen-Podcast, dass wir mal ein bisschen Werbung für Ipalat machen. Und wir machen das heute mal so, wir machen so ein bisschen, wir kratzen jetzt mal so ein bisschen die Themen zusammen für unseren Spot, in Anführungsstrichen, weil wir schon so viel über die Produkte gesprochen haben und alle wichtigen elementaren Eigenschaften besprochen haben, etc., dass wir jetzt einfach mal darauf eingehen, was in der letzten, zur letzten Sendung, wo wir gesagt haben, dass wir die Sorten untereinander mischen. Also ich habe ja gesagt, ich habe die Sommerminze in Kombination mit der Yuzu-Zitrus-Geschichte gemischt und habe da eine sehr gute Kombination hinbekommen. Da haben sich ganz viele Hörer gemeldet, die aufgrund unserer Werbung, hoffe ich mal, auch Ipalat verwenden, und die haben dann auch die lustigsten Kombinationen zusammengestellt. Zum Beispiel hat jemand die Ananas-Geschichte mit oben Melone gemischt und meint, das ist eine gute Kombination. Ja, habe ich dann auch ausprobiert und habe festgestellt, dass mir das persönlich nicht ganz so gut schmeckt. Aber da sieht man mal wieder, Geschmäcker sind verschieden. Ja. Ja, der eine mag es, der andere mag es halt nicht. Also mein Favorit ist immer noch Sommerminze und Yuzu. Das ist die beste Geschmackskombination. Und dann hat sich noch ein Hörer gemeldet, der gesagt hat, dass dein Tipp, einfach einen Mix anzufertigen und das in eine Packung zu schütten sozusagen, auch eine gute Idee ist. Und da die Ipalat-Pastillen ja wirklich alle durchgehend eine Farbe haben, man kann ja wirklich nicht an den Farben erkennen, was es für eine Sorte ist, ist es eine Überraschung, welche Pastille man dann gerade im Mund hat oder dementsprechend in der Verpackung hat. Ja, das ist auch eine Idee. So, und ich habe noch einen kleinen Hack rausgefunden, in Anführungsstrichen, oder besser gesagt für mich rausgefunden. Wenn man Ipalat im Kühlschrank aufbewahrt, kleben sie erstens mal nicht zusammen, obwohl sie auch nicht bei mir zusammengeklebt sind in der Sonne. Also ich bin bei den Temperaturen auch bei ganz normaler Verwendung mit einer klebefreien Ipalat Packung unterwegs sozusagen. Also die Zusammensetzung ist so gut, dass sie auch nicht bei Hitze und bei Wärme zusammenkleben. Allerdings habe ich es jetzt nicht bei 40 Grad direkter Sonneneinstrahlung ausprobiert, aber ich habe sie letztens im Auto gelassen und das hat sich doch ganz schön aufgeheizt und die Pastillen sind nicht zusammengeklebt. Allerdings, wenn man sie in den Kühlschrank packt und dann so die ersten 2-3 Sekunden konsumiert, hat man doch schon einen sehr kühlenden zusätzlichen Effekt. Das ist so mein kleiner Trick, obwohl man ja sagt, man soll nichts Eiskaltes trinken, weil der Körper muss dann wieder Energie aufwenden, um den gekühlten Mundraum runterzukühlen. Ich weiß, man sollte im Gegenteil, man sollte ja warme Getränke oder lauwarme Getränke zu sich nehmen, aber der Erfrischungskick ist ja dann doch größer oder die Verführung ist ja dann doch größer, was Kaltes oder Eiskaltes zu sich zu nehmen, wo wir gerade bei dem nächsten Lifehack sind. Ich habe das dann auf die Spitze getrieben und habe das dann in das Eisfach gepackt. Ich habe dann einfach mal so ein paar Pastillen ins Eisfach gepackt und habe dann festgestellt, man darf sie nicht sofort zerkauen, weil dann brechen sie sofort in 1000 Einzelteile, hätte ich bald gesagt. Das ist dann nicht so toll. Aber wenn man sie schön langsam eiskalt auf der Zunge liegen lässt, hat man dann ganz lange einen sehr kühlenden, geschmackvollen, je nach Sorte, geschmackvollen Effekt. Ja, also so ein schönes, eiskaltes Ananas-Stückchen auf der Zunge liegen zu haben, ist dann sehr angenehm. Das ist dann mein kleiner Lifehack. Also wie gesagt, man darf da nicht drauf rumkauen oder so, weil man muss es dann einfach so auf der Zunge so 10, 20 Sekunden liegen lassen, bis es dann halt die übliche Konsistenz angenommen hat, also die übliche Iperlat-Konsistenz. Jo. Was man nicht alles mit Pastillen so anstellen kann, ne?
Ja.
Übrigens, was nicht funktioniert, wenn man sie ins Wasser schmeißt und auflösen möchte und vielleicht so ein geschmackvolles Mineralwasser gestalten möchte, das funktioniert nicht. Also der Geschmack wird jedenfalls nicht in einer annehmbaren Zeit an das Wasser abgegeben. Also ich habe das jetzt mal eine Stunde lang ausprobiert. Das Wasser hat sich nicht geschmackvoll verändert oder es hat nicht den Geschmack von Iperlat, Ananas oder Mango Maracuja angenommen. Das hat jetzt nicht funktioniert. Also den Trick konnte ich jetzt nicht oder das kann ich jetzt nicht als positiven Tipp weitergeben. Habe ich jetzt alles für die Hörerschaft getestet. Ich habe mich geopfert durch. Ich habe Experimente mit
genau geopfert vor allem
ja. Mit Iperlat angestellt, Iperlat-Pastillen angestellt. Ja, das dazu. Ja, und dann gab es noch eine E-Mail. Also kein Werbepartner hat zu so viel Interaktion mit der Hörerschaft verleitet oder kein Werbepartner hat zu so viel Interaktion geführt. Eine Hörerin hat sich noch gemeldet, die es nicht wusste, dass es die klassischen Iperlat-Sorten auch in einer 400 Stück Packung gibt. Da hat sie doch sehr viel in Anführungsstrichen sehr viel Vorteile drin gesehen und auch preisliche Vorteile drin gesehen. Tja, siehst du, man lernt auch dazu, wenn man bei uns zuhört und unsere Spots aufmerksam verfolgt. Mhm. So, gut, jetzt haben wir alle kleinen Themen zusammengekratzt und haben auch so ein bisschen das Hörerfeedback mit einbezogen. Und ja, dann würde ich doch sagen, bedanken wir uns ganz freundlich bei der Firma Dr. Pfleger. Und wenn alles gut geht, hören wir natürlich die Firma Dr. Pfleger mit dem Produkt Iperlat dann auch nochmal im Monat September. Gut, dann lass uns mal weitermachen in der Sendung. Haben wir denn noch was?
Da fragst du den Richtigen.
Du hast dich doch thematisch sehr gut drauf vorbereitet.
Ich habe gesagt, zu allem, was du hast, kann ich was beitragen.
Genau. Zumindest habe ich dich heute Morgen im Dokument gesehen und du hast dich mental darauf vorbereitet. Ja? Das ist
halt Ja. Genau. Ein bisschen was hatten wir ja schon. Noch eine kleine News, weil wir vorhin ja auch von TSMC mal kurz hatten. Ich glaube, wir hatten mal kurz angesprochen mit der Situation bei Nvidia und TSMC, die ja da auch Bestellungen stornieren beziehungsweise diese platziert hatten, halt beschieben wollten. Jetzt habe ich da auch gerade hier eine News gelesen gehabt, dass Intel auch die Produktion, die sie bei TSMC geordert hatten, jetzt nochmals verschieben wollen und wir da jetzt dann auch schon wieder im Prinzip bei 2024 gelandet sind. TSMC gehen da für den 3-Nanometer-Prozess anscheinend so ein bisschen die Kunden momentan verloren. Beziehungsweise da werden jetzt Kapazitäten frei. Wobei ist natürlich schwierig, die Kapazitäten auch wieder zu füllen, weil so viel Nachfrage beziehungsweise Produkte, die speziell in dem Verfahren gefertigt werden müssen, sind aktuell ja nicht unbedingt nachgefragt. Das ist ja wirklich dann High-End. Und wenn man gerade mal guckt, was ja auch von anderen Branchen nachgefragt wird, das hatten wir ja da auch schon angesprochen, die sind ja da noch ein bisschen hinterher, beziehungsweise haben nicht den Bedarf jetzt letztendlich in diesem Verfahren zu produzieren. Mal gespannt, was das eventuell auch, war die Berichterstattung, mal gucken, was es unter anderem für Apple bedeutet, mit den Chips, die sie bestellt haben im 3-Nanometer-Bereich. Die Frage ist halt jetzt, inwieweit da TSMC mit der Produktion überhaupt starten kann, beziehungsweise wie sie die Produktion dann fahren will. Well hat andere Kunden in dem Bereich dann ja quasi Bestellungen nach hinten schieben beziehungsweise wegbrechen. Bin ich auch mal gespannt, was das eventuell bedeuten kann. Auf jeden Fall sieht man da auch wieder, ja, okay, Intel ist nochmal eine etwas andere Geschichte, die hingen am Anfang ja auch hinter dem Zeitplan ein bisschen hinterher. Und jetzt sind sie sich nicht ganz sicher, inwieweit sie den Bedarf dann, wie gesagt, jetzt da bei TSMC überhaupt noch brauchen. Das war eine Produktion, die anscheinend geplant war, zusätzlich zur eigenen Produktion, um da halt entsprechend Kapazitäten dann einfach im Markt zu haben. Für die Nachfrage, man geht anscheinend momentan davon aus, dass die Nachfrage entsprechend niedriger ist, aufgrund der aktuellen globalen Situation, und dass man da vielleicht mit der eigenen Produktion auskommt, ja, und dann deswegen die Kapazitäten bei TSMC dann einfach ein bisschen nach hinten schieben will. Da sieht man auch mal wieder, ja, auch TSMC, ja, die da ja ganz vorne dabei sind, ja, hat es da in der aktuellen Situation auch nicht so einfach. Vor allem dann halt die Bücher auch wieder entsprechend zu füllen, weil wenn dann mit einer deiner größten Kunden Apple ja quasi schon bedient ist, wo sollen sie da noch zusätzliche Kapazitäten dann herholen? Ne?
Ja, das ist schon einigermaßen schwierig, ja, stimmt.
Naja, weil wenn man überlegt, wie gesagt, die erste News war ja so quasi Nvidia, die anscheinend mit ihrer ersten Prognose halt weit daneben liegen, ja, was jetzt die aktuelle Situation betrifft. Gerade ja in dem Bereich Crypto-Mining, wo Nvidia ja sehr, oder wo die Nachfrage nach Nvidia-Karten ja sehr groß war, was ja jetzt alles eingebrochen ist, wo anscheinend Nvidia auch davon ausgeht, dass die Nachfrage nach Grafikkarten entsprechend auch in dem Bereich oder aufgrund dieser Tatsache entsprechend niedriger ausfallen wird. Dann, wie gesagt, Intel jetzt, die davon ausgehen, dass sie die Kapazität nicht unbedingt brauchen, plus wahrscheinlich, wie gesagt, vielleicht der ein oder andere noch, der Bestellungen vielleicht reduziert hat bei TSMC. Und dann bleibst du quasi bei Apple hängen. Und die können natürlich auch dann nicht unbedingt jetzt alles abfangen, auch wenn ja da angeblich gute Bestellungen vorliegen, nur wenn du halt Bedarf hast für Menge X, ja, kannst du nicht auf einmal das Doppelte davon bestellen, ja, macht ja auch keinen Sinn.
Stimmt. Ja, ja. Ja, das ist...
Ja, vor allem, weil du dann in der deutschen Presse dann gerade auch liest, ja, okay, wenn da jetzt in dem Bereich Kapazitäten frei werden, sollen sie doch für die Automobilindustrie produzieren. Das ist nicht dasselbe Produkt, Freunde.
Ja, und Produktionsstraßen umzustellen, Produktionsmechanismen umzustellen, das ist alles gar nicht so einfach. Das kann man jetzt nicht mehr mit einem Fingerschnipp machen. Ne? Das, nee. Die,
und selbst wenn du sagen würdest, okay, wir können dann halt die Chips für die Automobilindustrie in dem 3-Nanometer-Prozess fertigen, das wollen die auch gar nicht bezahlen.
Ja.
Das ist ja das nächste Problem. Das kriegen sie ja nicht zu dem Preis.
Was man sich so pressemäßig ja alles so anhören muss oder so durchlesen muss, jetzt mal fernab von dem Thema Chips und Umstellung von Produktionsstraßen oder von Produktionslinien. Es gibt ja jetzt so tolle Hinweise, ja, wenn ihr jetzt nicht mit Gas produzieren könnt, dann stellt doch einfach eure Produktionsstätten auf andere energiebetriebene Maschinen um, etc. Ich habe einen Kunden, der produziert Gebäckwaren, Knabberwaren. Es ist nicht so ein riesengroßes Unternehmen, ist jetzt nicht Balsen oder ist jetzt nicht irgendwas anderes, ist so ein kleineres Unternehmen, sitzen hier so im Weserbergland, dennoch exportieren sie ihre Produkte überregional, Anführungsstrichen, also deutschlandweit, aber es ist so ein kleinerer Hersteller von Knabberwaren. Und der hat die ganzen Öfen, die ganzen Produktionsstätten oder die ganzen Produktionsmaschinen zu 99% auf Gasbetrieb umgestellt, vor zig Jahren schon. Ja? Ja. Also auch die Großbäckereien betreiben ja zum größten Teil ihre Öfen auf Gas. Und da habe ich letztens mit ihm auch telefoniert, weil IT-technisch da irgendwas nicht funktionierte. Und dann haben wir so nebenbei so ein bisschen Smalltalk gehalten. Ja, habe ich gesagt, man hört doch, dass man dann einfach mal umstellen soll auf andere Antriebe, auf andere Energie, auf andere Energiegeschichten. Ja, sagt er, würden wir ja gerne tun. Aber wenn wir jetzt umstellen würden, hätten die Maschinen eine Lieferzeit zwischen 1 und 2 Jahre. Das kann man in der Presse zwar alles so schön abbilden, alles so toll schreiben, aber der Umstellungsprozess, bis das alles vollzogen ist, das dauert halt. Und dazu kommt natürlich auch das Invest auf diese Maschinen. Das sind Industriemaschinen, die kosten jetzt nicht eben mal 500 Euro. Da redet man von 50 bis 60.000 Euro pro Maschine. Ne?
Dein Mini-Backofen, ja, die Mikrowellengröße, das ist schon was anderes. Ja.
Richtig. Ne? Und das sind ganz andere Dimensionen. Da laufen tonnenweise irgendwelche Chips und irgendwelche Knabbereien durch. Ne? Also das ist jetzt nicht mehr so eine Heimproduktion. Also da ist derzeit auch sehr viel Fehlinformation unterwegs, dass es alles gar nicht so einfach ist, vom Gas unabhängig zu werden und auch gar nicht in Produktionsstätten unabhängig zu werden.
Ah, ja. Ja, also das ist, allein wenn du auch jetzt überlegst, zu Hause noch eine Solaranlage aufs Dach zu machen.
Ja, woher denn? Und erstmal die Arbeiter zu bekommen, die das Zeug installieren, das ist
der Handwerker und dann halt auch die Panels. Ja, wenn du nicht wirklich Glück hast, dass irgendwo ein anderer vielleicht wegen Kosten abgesprungen ist und da eventuell Panels frei geworden sind, alle kurzfristig kannst, okay, konntest du schon immer. Es war schon immer keine Sachen von Wochen, ja. Aber aktuell nicht so einfach, ja.
So ist es. Ja. Naja, gut. Also Theorie und Praxis, die liegen manchmal sehr, sehr, sehr weit auseinander. Ja, Das ist halt so.
Aber apropos, weil du sagst hier, ich hatte zuletzt gerade mit einem Bekannten gesprochen, der hat auf seine Wallbox zu Hause 22 Wochen gewartet und das war anscheinend noch eine relativ kurze Wartezeit.
Ja. Das ist so. Na gut, dann lass uns doch nochmal über das iPad sprechen. Das kommende iPad der 10. Generation, also das
Einstiegs... Oh, hast du ein neues bestellt?
Nein, Gottes Willen. Woher denn? Ich glaube, das wäre das letzte Produkt, was ich bei mir updaten würde.
Ja, momentan, ja, wie schon angesprochen. Ja.
Ich benutze das Ding ja kaum, habe ich ja schon mal erzählt. Mhm. Und außerdem ist es gerade das, Gott sei Dank mal, das aktuellste Modell. Es gibt nichts Neueres. Also von daher, wozu, was sollte ich bestellen? Und selbst wenn es was Neues geben würde, würde ich das Gerät nicht updaten, weil ich nutze es im Moment, ehrlich gesagt, sehr wenig. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Es geht darum, dass es neue Informationen gibt zum iPad der 10. Generation, also das Standard-iPad. Mittlerweile sind wir ja bei der 9. Generation und das 10., das soll dann ja demnächst oder wann auch immer, demnächst ist gut, also soll dann irgendwann kommen. Und das Interessante daran ist, dass diese Information nicht auf den üblichen Portalen unterwegs war, also was wir so kennen, MacRumors und wie sie alle heißen, Digitimes etc., sondern die Renderings, die aus Gussformen von einem Hüllenhersteller gekommen sind, die sind das erste Mal auf einem indischen Preisportal aufgetaucht, nämlich My Smart Price. Und das ist eigentlich in Indien ein sehr weit verbreitetes Preisvergleichsportal. Also ich sag jetzt mal wie bei uns Idealo, billiger.de, wie sie alle heißen. Das ist in Indien halt My Smart Price. Und da sind jetzt Bilder aufgetaucht, die das iPad der 10. Generation zeigen sollen, angeblich. Und man sieht auf den Renderings, dass sich das Ganze sehr stark an die Designlinie vom iPad Pro und iPad Air anlegt, das Ganze. Ist ja auch nicht weiter verwunderlich, davon kann man ja ausgehen, dass es sich denn auch in diese Richtung entwickeln wird. Das Interessante daran ist, dass angeblich die 3,5 mm Klinke oder der Klinkenanschluss oder die Klinkenbuchse verschwinden soll. Das ist eigentlich das Interessanteste an der News, also das Zweitinteressanteste. Das erste war eigentlich in meiner Wahrnehmung, dass jetzt dieses indische Preisportal diese Bilder oder diese Renderings gezeigt hat. Ja. Klinkenstecker verschwinden. Naja, bin ich auch kein Freund von, aber okay.
Es wäre nur konsequent, ja.
Ja, aber ob man da jetzt, naja, okay. Ich hoffe nur, dass sie beim MacBook Pro nicht auf die Idee kommen, den Klinkenstecker wegzureißen.
Pro.
Bitte? Ah, das ist Pro, meinst du? Okay.
Ja.
Nein, ich kenne ganz viele Leute, die im Audiobereich unterwegs sind, die unbedingt diesen Klinkenstecker benötigen. Ja, also im MacBook Pro zum Beispiel. Und ich glaube, das wird Apple auch nicht wagen, den Klinkenstecker da rauszunehmen. Bei den Geräten. Das glaube ich nicht. Aber okay. Sag niemals nie.
Genau, sagt niemals nie.
Da haben wir auch wieder einen James-Bond-Titel untergebracht.
Mhm.
War das mit...
Das ist ein Sean Connery.
Okay, das wollte ich jetzt nochmal bestätigt haben. Okay, stimmt. Gut, dann lass uns nochmal ein wenig über Linux sprechen. Besser gesagt, über den Erfinder mehr oder weniger oder den Initiator der ganzen Geschichte. Der ist ja mittlerweile auch schon ganz lange im Geschäft, ne? Wenn ich mir das so überlege, dass der Linus Torvalds, denke, der hat das auch schon, ne? 25, 30 Jahre ist er da auch schon im Business. Jedenfalls gefühlt. Ob das jetzt wirklich schon so lange ist, ist eine andere Geschichte. Jedenfalls hat er so ein Statement abgegeben, zu dem in der letzten Sendung, in der letzten Sendung erwähnten Asahi Linux-Distribution, weil das ist ja eine Distribution, die ja auch, verstärkt auf M1 Silicon Chips läuft, speziell auf dem M1 Pro. Dafür ist das Ding mehr oder weniger optimiert. Also der Mac Studio ist mehr oder weniger in der Kompatibilitätsliste auf Platz 1 in dieser Distribution, aber auch die ganzen M1 basierenden MacBook Pros sind ganz weit vorne in der Kompatibilitätsliste. Und er hat in dem kleinen Interview, was er da von sich gegeben hat, oder in dem kleinen Statement gesagt, dass das eine wirklich hervorragende Distribution ist. Also Linus Torvalds meinte das. Und dass er auch ein MacBook Pro im Einsatz hat und diese Distribution darauf testet und ausprobiert. Im Moment nicht als Hauptarbeitsrechner, aber er könnte sich vorstellen, dass dieses Gerät auf seiner nächsten Reise sein einziger Reisebegleiter sein wird mit der weiterentwickelten Asahi-Distribution. Tja, das war so das Statement, was eigentlich für die Mac-Welt interessant ist, dass er auch mit einem MacBook Pro unterwegs ist, zumindest als Zweitgerät, um das Ganze zu testen. Mhm. Tja, wenn man bedenkt, wie negativ er in der Vergangenheit sich über Apple geäußert hat, ist das schon mal ein Quantensprung.
Naja, er nutzt ja kein macOS.
Aber er nutzt die Hardware und hat sehr viele hübsche Worte abgelassen zum Thema Silicon Chip.
Auch da wieder, gerade was die Hardware betrifft, du kommst in dem Bereich, gerade speziell jetzt was ARM betrifft, im Notebook, ist das der leistungsstärkste Chip, den du haben kannst.
Ja, ja.
Du kommst an Apple da nicht vorbei. Ja, das muss auch er einsehen. Ja.
Noch nicht. Man weiß ja nicht, was noch passiert.
Wenn es nach Apple geht, auch demnächst nicht.
Und wenn es nach mir geht, auch nicht. Also ich bin froh, dass Apple diese dominante Position hat. Also ehrlich gesagt freut mich das Ganze. Bloß Konkurrenz belebt natürlich das Geschäft, ne?
Ja, und es wird ja stark dran gearbeitet. Also die nächsten 2 Jahre werden wir da auf jeden Fall was sehen. Inwieweit natürlich dann das, oder der Wettbewerb dann aufgeholt hat oder gleichgezogen hat, muss man mal abwarten. Ja, das Rennen haben wir ja gerade im ARM-Bereich oder sagen wir mal im Smartphone-Bereich, was ARM oder Prozessoren betrifft, ja, die letzten Jahre gesehen, dass Apple dann nach wie vor die Nase einfach vorne hat. Ich denke, nachdem sie jetzt mit Apple Silicon in die eigenen Rechner jetzt gegangen sind, was halt MacBook betrifft, was Mac Mini betrifft, was generell die Mac-Linie betrifft, ist jetzt einfach der Druck höher in dem Bereich, dass halt, wie gesagt, der Wettbewerb da einfach noch mehr Gas geben muss, weil, und so zeichnet sich's ja aktuell ab, ja, das hatten wir ja auch schon in der Vergangenheit mal immer mal wieder angesprochen, ist gerade mit dem, was Apple und Apple Silicon im Mac gezeigt hat, zeichnet sich eigentlich ab, dass ARM, auch was jetzt PCs betrifft, die Technik der Zukunft einfach ist.
Ja, klar.
Intel hat da immer noch keine passende Antwort dazu gefunden, auf ihrer Basis. AMD, klar, auch nicht. Inwieweit sie da eine Antwort wirklich finden können, gerade jetzt, was jetzt den Notebook-Bereich betrifft, ja, oder den mobilen Bereich betrifft, ein ganz großes Fragezeichen. Muss man, wie gesagt, jetzt mal abwarten, wie die Antwort da aussehen wird oder ob sie oder wie sich die Architektur da in Zukunft verändert. Ein paar Schritte oder Ideen von Intel hat man ja schon gesehen. Inwieweit die natürlich die nächsten Jahre dann fruchten, muss man mal abwarten. Aber die, man muss sich aber auch bewusst sein, die Entwicklung bei Apple wird nicht stillstehen. Oder generell im ARM-Bereich wird nicht stillstehen.
Das wäre auch das Schlimmste, was Apple machen könnte, wenn sie sich
ausruhen. Ja, oder generell ARM. Was ARM passieren kann, wäre halt das Beste, dass man sich halt jetzt darauf ausruht. Aber da gehen wir mal davon aus, dass Apple das nicht machen wird.
Nein.
Und Apple ist ja gerade auch im ARM-Bereich so mit der treibende Faktor. Von daher kann man da davon ausgehen, dass ARM nicht stillstehen wird. Wie gesagt, andere werden in dem Bereich definitiv noch aufholen, beziehungsweise versuchen, mit Apple Fleisch zu ziehen. Und je mehr Leistung da einfach kommt, umso schwieriger wird es für Intel und für AMD werden. Wie gesagt, und gerade in dem Bereich ist halt, wenn du den leistungsfähigsten Chip haben willst, da kommst du da an Apple einfach nicht vorbei.
Ja.
Und es läuft ja Linux drauf für Torvalds, also von daher.
Mm. Ja, klar.
Ja. Andere haben früher Windows draufgehauen, er haut jetzt Linux drauf.
Ja, so ist es. Ja, aber es ist schon faszinierend, wenn man mal überlegt, dass Intel jetzt so stark ins Hintertreffen geraten ist und jahrelang.
Unter Druck, sagen wir mal unter Druck. Also sie sind ja immer noch in einer sehr guten Position, was alleine schon die installierte Basis und die Nachfrage betrifft. Aber technisch müssen sie natürlich aufpassen. Ja.
Ja, aber im Effizienzbereich sind sie wirklich ins Hintertreffen geraten. Also Effizienzbereich der Prozessoren. Leistungstechnisch gesehen haben sie natürlich noch Prozessoren am Start, die wirklich noch sehr, sehr gut mitspielen können, aber die natürlich auch nicht so effizient sind, was den Energieverbrauch angeht, etc.
Das ist eine Sache, die ich einfach nicht verstehe, ist, dass Intel den Smartphone-Bereich oder generell den mobilen Bereich damals so kampflos aufgegeben hat.
Ja, klar, das ist... Und ich meine, jahrelang hatte Intel die Marktdominanz, ne? Und dass das jetzt einfach so Stück für Stück abgebaut wird, oder man sieht ja im Moment, dass es Stück für Stück bergunter klingt jetzt wirklich so hart, aber Intel ist nicht mehr das Maß der Dinge, ne? Das ist halt leider so, ne? Wie es früher einmal war.
Ja, aber wie gesagt, dass sie damals quasi den kompletten Mobilbereich, gerade den Smartphone-Bereich, ja, so kampflos aufgegeben haben. Ich verstehe es einfach nicht.
Ja, aber
die könnten heute viel weiter sein, wenn sie damals entsprechend in die Technik halt investiert hätten.
Ja. Diese Mobilprozessoren, das war ja noch nie die Domäne von Intel, wenn ich mir jetzt die Mobilversion.
Nein, das nicht, aber sie hätten sehen können, wie der Markt sich entwickelt.
Ja, klar.
Und da, wie gesagt, muss man gerade in dem Bereich, ja, wir reden ja nicht über eine Planung oder über ein Design, was ja von heute auf morgen entsteht, sondern das Chip-Design hat ja auch entsprechend Vorlauf.
Mhm.
Beziehungsweise du musst ja dann auch noch weiter als deinen Vorlauf eigentlich im Prinzip im Voraus denken, gerade was neue Techniken etc. betrifft. Und da sie damals, wie gesagt, nicht versucht haben, sich in dem Markt eventuell auch mit Verzögerung halt entsprechend zu positionieren, ja, und dass es dann halt so in die Hose gegangen ist. Und sie hatten ja eigentlich Kooperationen versucht anzustreben in dem Bereich, wo sie dann aber gesehen haben, dass es letztendlich nicht ausreicht und dass halt die Kunden beziehungsweise die Architektur dann auf ARM gegangen ist, beziehungsweise nur noch ARM im Prinzip ist in dem Bereich, dass man das dann halt so schleifen lassen und da nicht für... Das ist halt eine Sache, die ich nicht verstehe. Und heutzutage sind wir halt jetzt in der Situation, in der wir sind, beziehungsweise Intel ist in der Situation. Und wie gesagt, die nächsten Jahre werden das definitiv zeigen, wie weit Intel da überhaupt noch, außer vielleicht 2-3 Bereichen oder Nischen, dann überhaupt noch so eine Rolle spielen wird.
Ja.
Weil gerade im kompletten Mobilbereich, und da sprechen wir jetzt mal über Notebooks, also nicht jetzt nur Smartphones, sondern gerade auch Notebooks, wird ARM eine immer größere Rolle spielen. Vor allem dann, wenn wirklich andere Hersteller nachziehen können, aufholen im Vergleich zu Apple, beziehungsweise da eventuell wirklich ansatzweise gleichziehen können. Und wenn es halt jetzt auch, wie gesagt, wir haben M2, wenn sie jetzt auf M1-Niveau liegen würden, beziehungsweise dann halt näher an M2 rankommen, wenn der M3 kommt, etc. Ja, man weiß es ja nicht, wie die Entwicklung so geht beim Wettbewerb. Aber dann wird es für Intel verdammt eng. Vor allem mal in dem Bereich. wie gesagt, wie es an einem Desktop, Server, beziehungsweise in dem Bereich liegt, wo jetzt der Stromverbrauch eher eine untergeordnete Rolle spielt, beziehungsweise du zu Hause an der Steckdose hängst, ja, und nicht das Problem hast, dass ein Akku das Ding möglichst lange betreiben muss. Da sieht es vielleicht nochmal ein bisschen anders aus. Aber gerade, wie gesagt, der Notebook-Bereich.
Aber generell würde ich sagen, dass es nicht nur eine untergeordnete Rolle spielt, weil wir gehen ja wirklich in den Bereich, wenn wir uns jetzt anschauen, was Energiekosten beanlangt, was wie im Moment die Strompreise da wird das auch eine Rolle spielen. Ich meine, das sollte auch eine Rolle spielen, dass man natürlich seine Serverfarm und auch seine Rechner, die man zu Hause hat, als Privatkunde versucht, günstig Stromsparen zu betreiben. Mhm. Und da würde ich nicht sagen, dass das eine untergeordnete Rolle spielt. Zwar jetzt nicht die allererste Rolle wie im Mobilbereich, aber auf lange Sicht gesehen und auch gerade bei ist das ein wichtiger Bereich, sage ich jetzt mal. Ne?
Ja, du siehst ja auch den Trend im Serverbereich aktuell.
Ja.
Oder die Entwicklungen, wo da stattfinden. Ne?
Klar. Und das ist schon für zum Beispiel, wenn ich mir jetzt, sag mal, Beispiel Netflix, die haben da riesen Firma-Farm stehen mit.
Ja, nicht nur die, guck mal alleine AWS.
Ja, zum Beispiel. Und wenn da natürlich energieeffiziente Prozessoren drin stecken, die weniger verbrauchen, senkt das natürlich
vor allem auch die Kosten. Das ist ja nicht nur alleine der Prozessor, der Stromverbrauch von deinem Server, der da steht, sondern auch die komplette Kühltechnik, ja, die du noch brauchst, um die Serverfarm entsprechend runterkühlen zu können, um die überhaupt betreiben zu können. Richtig. Du hast ja auch gerade was die Wärmeentwicklung betrifft, ja, auf der Technik eine ganz andere Situation als jetzt mit deinen Xeons, ja.
Richtig.
Das ist ja auch nochmal so ein Ding, der Schritt, der dann quasi parallel dazu läuft, ja, mit dem Runterkühlen. Welche Technik hast du da? Wie machst du das? Welchen Standort hast du oder musst du auswählen für deine Serverfarm, die du betreiben willst? Mhm. Nicht gerade, wie gesagt, mitten in der Wüste zum Beispiel. Das sind ja alles so Sachen, die ja dann auch noch mit reinspielen. Das ist ja nicht nur alleine der Prozessor, sondern das komplette Drumherum, ja, was du da an Technik dann noch zusätzlich betreiben musst, ja, beziehungsweise gerade wenn es um die Kühlung der Serverfarm geht, ja, was hast du da eventuell noch an Aufwand zu betreiben, der natürlich dann mit der Technik ja auch wieder entsprechend abnimmt.
Naja, klar. Hm. Ja, das sind ganz viele Sachen, die da mit reinspielen. Das ist jetzt ja nicht nur der Stromverbrauch, sondern auch eben entsprechend die Wärmeentwicklung, die dann halt bei...
Ja, beziehungsweise den Strom, den du halt auch nur mal brauchst, um deine Kühlung halt entsprechend zu machen.
Ganz klar,
ja. So ist es. Und das ist ja auch eine Sache, die Google gesagt hat, für ihre Server, die sie betreiben, oder für ihre Farmen, die sie betreiben, wo sie natürlich jetzt am Gucken sind, wie können sie das entsprechend umweltverträglicher designen, die ja da auch schon 2-3 Konzepte die letzten Jahre vorgestellt haben, wo sie den Schritt ja auch gesagt haben, wir wollen hier auf ARM-Architektur beziehungsweise diese alternativen Methoden zur Kühlung halt einfach benutzen, beziehungsweise da auf alternative oder auf grüne Energien einfach umstellen. Und das sind, wie gesagt, das ist ja nicht nur Google, ja. Das ist ja im Prinzip jeder, der irgendwo Server stehen hat, der gucken muss, dass er da entsprechend das dann oder da halt guckt, dass er da den Energieverbrauch entsprechend halt auch drosseln kann. Weil, wie du es auch schon gesagt hast, ja, oder wir merken es an unserer eigenen Stromrechnung ja auch.
So ist es. So ist es. Gut, aber wo wir gerade bei Strom sind, das ist eine tolle Überleitung zum letzten Thema. Die Netzteile werden bei Apple knapp.
Oh ja, das habe ich auch gelesen.
Das ist das klingt so lustig, aber so lustig ist es auch nicht. Zum Glück gibt es halt viele Third-Party-Anbieter, die natürlich mit den MacBooks auch kompatibel sind. Dank USB-C kann man da ja auch Third-Party-Netzteile einsetzen. Das ist das kleine Trostpflaster, was man hat, weil es betrifft nur zwei bestimmte Netzteile. Das ist einmal das 96 Watt Netzteil und einmal das 140 Watt Netzteil, was in Deutschland zumindest direkt bei Apple Lieferzeiten Anfang September, Ende Oktober hat. Also das sind so die Eckpunkte, je nachdem, ob man das 96 Watt braucht oder das 140 Watt. Das 140 Watt ist bei den 16 Zoll Geräten letztendlich dabei und gibt ja genügend, die ein zweites haben möchten, zum Beispiel eins auf der Arbeit und eins zu Hause und möchten nicht immer die Netzteile mit sich herumschleppen, zum Beispiel. Das deckt sich auch mit einem Telefonat, was ich letzte Woche mit der Firma Sateki hatte, oder besser gesagt mit meiner Ansprechpartnerin bei der Firma. Die sagte, dass die großen Netzteile auch im Moment extrem schwierig lieferbar sind und speziell die Netzteile, die auf diese GAN-Technologie basieren. Nun schließe ich daraus, dass spezielle Komponenten, die für diese großen, leistungsstarken Netzteile benötigt werden, generell irgendwo, oder ich will es nicht sagen generell, sondern eine gewisse Knappheit am Markt haben, wenn es sich sogar schon bis zu den Third-Party-Anbietern durchschlägt, wie zum Beispiel auch Sateki. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt nicht nur Sateki betroffen ist, sondern auch Ugreen oder wie sie alle heißen, meinetwegen auch Anker, die wahrscheinlich auch Probleme haben könnten bei diesen großen, leistungsstarken Netzteilen. Ja, das ist doch ganz interessant, ja, wie diese ganze Lieferkettenproblematik doch Blüten schlägt, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und diese Probleme existieren weltweit, also jetzt nicht nur bei uns in den Staaten auch. Also das ist ein globales Problem, weil da gab es auch einen Bericht bei MacRumors und ja, das ist wohl ein weltweites Problem. Naja, es sind Gott sei Dank nur Netzteile.
Ja.
Aber ohne Netzteile jetzt auch doof.
Genau, jetzt.
Gut, dann würde ich sagen, biegen wir kurz in die Gadget-Ecke ab.
Okay, haben wir da noch was?
Da haben wir noch was. Ja, ja, da habe ich noch was. Und zwar ein Produkt aus dem Hause 12 South. Seit langem mal wieder an Bord. Nee, wir hatten es vor ein paar Wochen, hatten wir auch mal wieder ein Produkt von denen. Aber es gab Zeiten, da haben wir öfter über 12 South gesprochen. Und ich denke, das wird sich in den kommenden Folgen auch immer mal wieder einbauen lassen. Und dass wir mal wieder drüber sprechen, weil ich auch immer mal wieder ein Produkt aus dem Hause vorliegen habe. Und meistens sind es natürlich auch Produkte, wo ich einen Anwendungsbereich für habe. Und nicht nur Dinge, die ich einfach mal teste und wieder in die Ecke lege, weil ich möchte sie natürlich auch in meinen täglichen Einsatz mit einbeziehen und so auch bei dem folgenden Produkt. Das ist nämlich eine Hülle für das MacBook Pro 16 Zoll. Und da hat 12 South das legendäre BookBook für das MacBook Pro 16 Zoll jetzt rausgebracht in der Version 2. Also generell die BookBooks wurden ja überarbeitet. Da gab es so ein paar Kleinigkeiten, die da verändert worden sind. Und ich hatte ja schon mal BookBook-Produkte getestet. Das ist ja so eine ganz legendäre Produktlinie von 12 South. Ich würde fast sagen, damit sind sie groß geworden. Das ist so jedenfalls meine Wahrnehmung. Angefangen hat es ja bei diesen BookBook-Hüllen bei den iPhones. Ich glaube, dass das diese iPhones waren, oder iPhones waren die ersten Handys, also wo es für BookBook-Hüllen von 12 South gab. Und dann hat sich das immer erweitert. Dann ging es weiter mit den iPads und so weiter. Und ganz zum Schluss kamen dann auch die MacBooks. Und diese Linie hat sich quasi konsequent durchgezogen. Und im Prinzip ist das auch Programm, weil diese Hüllen sind einem historischen Lederbuch nachempfunden. Das heißt, wenn man sie von hinten sieht oder auch von vorne sieht, sieht es aus, als ob man irgendwie ein historisches Buch hat, also ein handgebundenes Buch hat. Und im Endeffekt verbirgt sich dann im Inneren ein technisches Gerät, iPad, MacBook oder auch ein iPhone. Und wie gesagt, ich habe das jetzt gerade für das MacBook Pro vorliegen in der Version V2. Generell, wie ich es eben schon erwähnt habe, haben sie ja die ganze Linie überarbeitet. Und ich hatte ganz früher mal so einen kleinen Kritikpunkt an diesen BookBook-Hüllen. Zumindest die Hüllen, die einen Reißverschluss verbaut haben. Dass diese Reißverschlusszähne etwas grobmaschig sind oder etwas grobschlächtig sind, in Anführungsstrichen. Und dass das nicht so ganz geschmeidig läuft. Das sieht zwar designtechnisch sehr interessant aus, ist aber im Alltag nicht so praktikabel, weil so ein schwer laufendes Reißverschluss ist dann suboptimal für den täglichen Einsatz. Gerade wenn man so eine MacBook-Hülle hat oder auch meinetwegen eine iPad-Hülle, die man oft auf und zu macht, dann ist das nicht so ganz schick und ist haptisch auch nicht so angenehm. Und das hat haben die jetzt verändert. Ich weiß nicht, ob sie das damals gehört haben oder ob sie sich mein Review hier übersetzen lassen haben. Keine Ahnung, ob es an mir lag, dass sie jetzt quasi dieses Reißverschluss verändert haben. Aber sie haben ein ganz feines Reißverschluss eingebaut, was kleine Zähne hat, Reißverschlusszähne hat und was wirklich sehr, sehr schön läuft. Und dieses Reißverschluss haben sie jetzt nicht nur, wie gesagt, bei der MacBook Pro Hülle eingebaut, sondern halt durchgehend durch das komplette Sortiment. Alles, was quasi ein Reißverschluss jetzt hat bei 12 Saus. Das ist schon mal ein sehr großer Pluspunkt und für mich ist das Produkt jetzt zu 99,9% perfekt. Da sind jetzt noch so ein paar Kleinigkeiten, die geändert werden müssen, aber die auch vielleicht Luxusprobleme in meinen Augen sind, aber denke ich nicht für die Masse. Ja, und wie gesagt, das nennt sich jetzt MacBook Pro Hülle V2, die überarbeitete Version letztendlich. Ja, nach wie vor ist das Ding handgenäht aus Vollnarbenleder. Vollnarbenleder heißt letztendlich, dass das Leder ein bisschen offenporig ist und nicht beschichtet ist. Bedeutet auch wiederum, wenn jemand nicht damit klarkommt, dass dieses Leder im Laufe der Zeit sich verändert, dass es wirklich sehr stark lebt und eine individuelle Patina ansetzt. Für alle diejenigen, die das nicht wollen und nicht mögen, die sollten sich dieses Modell oder generell, die sollten sich gegen Buckbuck-Hüllen entscheiden, weil das ist ein Leder, was eigentlich so konzipiert ist von der Grundbearbeitung oder vom Grunddesign, dass im Laufe der Zeit Patina ansetzt. Und das macht das Produkt in meinen Augen so interessant, weil man dadurch mit der Zeit ein sehr starkes individuelles Produkt bekommt, weil jeder fasst das Buckbuck an einer anderen Stelle an, da greift es sich da ein bisschen mehr ab, da ein bisschen weniger ab, also man hat immer ein individuelles Produkt mit der Zeit und kein Buckbuck-Produkt sieht gleich aus. Das finde ich so schön. Selbst wenn man sich zwei oder drei gleiche Buckbooks bestellt, sehen die im Auslieferungszustand immer anders aus, weil selbst schon bei der Vorbearbeitung des Leders andere Effekte entstehen, andere Verfärbungen entstehen. Also man hat wirklich ein sehr starkes individuelles Produkt vom Erscheinungsbild. Was natürlich nicht von der Verarbeitungsqualität abweicht, da ist es immer gleich. Das heißt, das Innenleben von dem Produkt sieht immer gleich aus und das Reißverschluss ist immer gleich gut verarbeitet. Also die Nähte und die Verarbeitungsqualität ist natürlich nicht individuell, sondern das hat ein Höchstmaß an Produktqualität oder an Verarbeitungsqualität. Also das wollte ich jetzt nochmal klarstellen, sondern nur das Leder hat individuelle Erscheinungen und sieht individuell aus und was ich persönlich auch sehr, sehr gut finde. Aber es soll Leute geben, die mit diesem sehr natürlichen Erscheinungsbild nicht klarkommen. So, denn wo wir schon beim Thema waren, Erscheinungsbild, gehen wir mal ins Innere. Im Inneren ist das Ding, wie auch die erste Version, mit einem sehr, sehr weichen Mikrofaser ausgeschlagen, was auch sehr wichtig ist, wenn man da ein Aluminium-MacBook reinsteckt, damit es keine Kratzer gibt. Und man hat nach wie vor noch ein Dokumentenfach, was man hochklappen kann und ein paar Dokumente, ein paar Papierblätterchen, maximal A4-Blätter reinpacken kann. Da kann man jetzt keine Riesenmenge reinpacken. Ich sag mal so 10, 20 Blätterchen kann man da ohne weiteres reinpacken. Aber auch dieses kleine Staufach ist limitiert. Also das ist ein kleines Dokumentenfach. Also das sollte man jetzt nicht so hoch einordnen. Aber das will, diese Hülle will ja auch keine Tasche sein. Es soll ja nach wie vor ein Sleeve sein für das MacBook. Und es soll ja kein kompletter Notebook-Taschenersatz sein. Dafür finde ich dieses kleine Dokumentenfach doch schon sehr, sehr praktisch und das Maximum, was man bei so einem Sleeve erwarten kann, in meinen Augen. So. Ich denke, das waren sehr ausführliche Worte für eine sehr schöne Tasche. Preislich gesehen, finde ich, liegt es derzeit bei 94 € auf Amazon und es ist äußerst angemessen der Preis. Ich will jetzt nicht sagen günstig, ich will jetzt auch nicht sagen teuer. Man bekommt für den Preis ein hochwertig verarbeitetes Produkt mit einem sehr guten Reißverschluss, wo ich jetzt nichts mehr dran zu kritisieren habe. Und wie gesagt, für alle diejenigen, die mit einer Patina klarkommen oder das sogar wollen oder es sogar toll finden, ist das ein sehr, sehr schönes Leder. Ja, das dazu.
Ja, klingt gut. Mir haben die ja schon immer gut gefallen. Ich habe jetzt noch nie eins besessen, weil ich jetzt auch jetzt von diesen, von dieser Art von Case jetzt alle geschlossen, nicht unbedingt jetzt alle mit Reißverschluss zu und so, jetzt nicht unbedingt so der Freund bin. Aber ansonsten sind das sehr schöne Dinge, vor allem das Leder, ja. Ich bin ja so ein Freund von Leder, gerade weil es halt auch lebt als Material und sich über die Zeit verändert. Da bin ich schon ein ganz großer Freund von. Ich glaube, über meine Nomo hatte ich das ja auch schon mal gesagt, über meine Tasche, ja, Leder, beziehungsweise andere Lederprodukte ja auch. Und das ist für mich eigentlich mehr ein Grund, dazu zu greifen, als die Finger wegzulassen, weil, wie gesagt, das Material halt einfach lebt, ja.
Ja, ja, klar. Aber es gibt halt Kunden, die mögen das halt nicht. Und deswegen weise ich halt darauf hin, dass das halt ein Leder ist, was von der Grundverarbeitung schon mal dafür gedacht ist, dass es Patina ansetzen kann. Ne? Ja, es gibt ja wirklich Lederarten, die sind oberflächenbehandelt, das ist Glattleder, die sind so behandelt, dass die Patina sich sehr, sehr schwer etablieren kann. Und hier hat man es so gemacht, dass die Patina sich sehr leicht etablieren kann. Ne? Naja. So ist es. Aber ich finde wirklich interessant, wie lang man dieses grundsätzliche Book-Book-Design jetzt auch weiterführen kann. Ne? Also wie das angenommen wird. Und bei gewissen Kunden ist das ja schon zum Kultobjekt geworden. Also jedes Mal, wenn die sich ein neues iPhone kaufen, kaufen die sich automatisch gleich eine neue Book-Book-Hülle dazu. Bei den iPhones bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen. Da sage ich, das ist jetzt nicht unbedingt ein Daily Case. Mhm, das muss man so ein bisschen gucken, wie man es einsetzen kann. Aber das kann natürlich auch durch diese Zusatzfächer auch das Portemonnaie oder die Geldbörse ersetzen, weil man ja bei den iPhone-Hüllen noch so Kreditkartenfächer drin hat und so weiter. Es ist ja dann mehr als nur eine reine iPhone-Hülle. Gut, aber das ist ja ein ganz anderes Produkt. Da sollte es ja heute gar nicht drum gehen. Gut. Ich würde sagen, Thomas, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und dass wir schon gefühlt 8 Stunden hier vor dem Mikrofon sitzen, könnten wir das für heute dicht machen. Und das Dokument ist auch leer. Also nicht leer, aber es ist am Ende angekommen. Oder wir sind am Ende angekommen. Ja, und deswegen machen wir das Ding für heute zu. Mhm. Und wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder.
Genau, bis dann.
Jo, ciao, ciao, tschüss. Ciao.